In den Zeiten von Kälte und Gram folgten Gefährten einem hoffnungsvollen Schimmer durch die Dunkelheit. Sie formten den Rat des Rings, des einen Rings, der einst die großen Leinwände adelte. Der Rat bestand aus einem tapferen Krieger, einer eleganten Elbin, einem robusten Zwerg und Kühne war auch mit dabei. Gemeinsam besprachen sie vor gut 12 Monden die 3 Fragmente, die in der Menschenwelt als die Gefährten, die 2 Türme und die Rückkehr des Königs bekannt sind. Doch ein mächtiger, finsterer Lord namens Technisches Problem wehrte sich gegen die Gemeinschaft, die wir als Movie Break Podcast kennen. Der Krieger, die Elbin, der Zwerg und Kühne kämpften verbittert, doch ihre Besprechung zu Die Rückkehr des Königs wurde vom dunklen Lord zerstört. Die Aufnahme landete im Schlund des Feuers der Unveröffentlichbarkeit und mit tränenreichen Augen wanderten sie zurück in ihre Heimat. Doch nicht, um sich der Niederlage zu ergeben. Nein, die Gefährten sammelten neue Kraft und sind nun zurückgekehrt, um noch einmal über die Rückkehr des Königs zu podcasten. Genau das hört ihr jetzt. Und ja, das war das Intro. Los geht's. Viel Spaß. Und danke fürs Warten.
Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Und zwar einer ganz besonderen Ausgabe, die eigentlich schon längst erscheinen sollte, wir aber jetzt erst schaffen. Da sage ich aber gleich noch was zu. Aber erstmal für Frodo, für Movie Break, für den Podcast. Und damit herzlich willkommen zum 3. Teil unserer Herr der Ringe Podcast-Reihe. Und natürlich wieder an meiner Seite unter anderem Miriam. Hallo Miriam.
Hallo.
Der Kühne. Hallo Kühne.
Mahlzeit.
Und der Stu. Hallo Stu.
Hallo zusammen.
Jetzt könnt ihr natürlich überlegen, ihr habt ja gerade das Intro gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer der Zwerg ist, die Elbin und der Krieger. Ich lasse das mal unkommentiert.
Dass ich nicht mal irgendeine Rasse zugesprochen bekommen habe, fand ich jetzt schon schwach.
Du bist ein Zauberer, Rasse. Du bist vom Himmel gefallen, du bist was ganz Besonderes, Kühne.
Oh.
Ja, siehst du. Naja.
Wir nennen dich auch intern Flamme von Udun.
Ja. Genau. Bevor wir jetzt einsteigen, liebe Halblinge, reden wir doch erstmal darum, warum wir jetzt erst nach einem Jahr den 3. Teil produziert haben. Und ungelogen, wir haben über das Jahr hinweg tatsächlich viele Kommentare bekommen, wo gefragt worden ist, wo ist denn der 3. Teil von Herr der Ringe? Und das ist auch ungelogen tatsächlich unsere erfolgreichste Podcast-Reihe, die wir mittlerweile haben. Deswegen haben wir uns auch irgendwie gezwungen, jetzt wirklich mal einen Abschluss auch zu machen. Und wir haben uns eigentlich auch wirklich geschworen gehabt, diesen zu machen. Aber kommen wir doch erstmal daher, warum das denn überhaupt so ist. Und da übergebe ich mal, ich will jetzt nicht mit dem Fingerzeig jetzt irgendwie umherwerfen, aber Stu, erzähl doch mal, was war denn passiert?
Da war halt ein böser Zauber am Werk. Zur Erklärung, wir hatten vor, die 3 Teile halt wirklich so in einem Stück zu besprechen, beziehungsweise kurz hintereinander und die dann eben an Weihnachten des letzten Jahres zu veröffentlichen. Und ich war aber schon im Urlaub und habe dann auf einem fremden Laptop dann diesen Podcast aufgenommen und das hat leider nicht so ganz geklappt und ich war sowieso dafür, immer noch ein bisschen zu warten, aber meine 3 Kolleginnen haben gesagt, nein, wir müssen das jetzt machen und haben mich dazu gedrängt. Und wenn man gedrängt wird, macht man Fehler. Und ja, Thomas, Miriam und Kühne sind letztlich schuld, dass ihr so lange auf den 3. Podcast warten musst. Es tut mir wirklich leid, aber glaubt mir, ich hab's auch nicht einfach. Ich muss mit denen arbeiten und podcasten. Deswegen ja, es ist in erster Hinsicht, also auf dem ersten Blick meine Schuld, aber wenn man ein bisschen genauer durchleuchtet, merkt man sehr schnell, Thomas ist schuld, weil er ist der Chef.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens deinen Urlaub für Dezember jetzt nicht genehmigt, ne? Hab ich dir noch nicht gesagt.
Ich fahr trotzdem.
Ah, so hören alle auf mich.
Miriam, ich muss unser Treffen leider absagen, ich kann nicht.
Oh nein, also ich wasche meine Hände in Unschuld, ich war's nicht.
Naja, sei es drum, wer jetzt genau schuld ist, ist du. Aber jetzt gibt es eine neue Chance.
Wir sind extra
vorsichtig. Vielleicht sollten wir dazu auch sagen, wir haben 2,5 Stunden, glaube ich, aufgenommen. Feinstes Material, oh, Emotionen.
Gut. Episch, ja.
Es war so gut. Ja, und dann kamst du.
Sicherheitshalber haben wir den Podcast hier schon im Juni aufgenommen, ne? Und warten jetzt bis Weihnachten, bis er rauskommt. So.
Ah, naja, wir machen einfach das, mal das Ganze und geben unser Bestes. Wir sind auch Traumata gewöhnt, tatsächlich. Ich sage nur Harry Potter. Wenn ihr das noch nicht wisst, worum es da geht, hört euch gerne mal die Harry Potter Podcasts an. Da reden wir ausführlich über dem, was passiert ist. Wir schweigen aber darüber jetzt genau. Das reißt nur alte Wunden auf. Reden wir lieber über Herr der Ringe und die Rückkehr des Königs. Kinostart 10. Dezember 2003. Und es war das damalige Finale. Und jetzt wieder die obligatorische Frage an euch. A, wart ihr damals wehmütig oder aufgeregt oder mit welcher Gefühlslage habt ihr quasi den dritten Teil begonnen? Und wart ihr natürlich im Kino und wie war das denn damals so für euch? Miriam.
Ja, also ich glaube, bei mir ist es am kürzesten. Ich habe dann einfach den dritten Film eingeworfen in das DVD-Laufwerk und habe ihn geschaut, weil ich ja leider nicht ins Kino gehen konnte, sondern mir die Teile damals alle direkt als Extended Edition angeschaut habe und hatte mir die damals von meiner Tante ausgeliehen. Also leider kam ich in keinen Kinogenuss.
Okay, dann Kühne.
Aufgeregt. Nicht wehmütig, eher aufgeregt. Ich hatte ja bis dato auch die 3 Bücher dann gelesen und hatte mir natürlich im November die Extended-Fassung von Die 2 Türme besorgt, wo dann auch der erste Trailer drauf war. Und ich war sehr neugierig darauf, wie die alleine die Szene mit Kankra aufbauen. Da gab es ja damals noch dazu keine Bilder. Und als ich den Trailer gesehen habe, war mir klar, okay, wir werden hier was ganz, ganz Großes zu sehen bekommen, weil die ersten Bilder einfach unfassbar waren. Und bin dann auch direkt am ersten Tag, glaube ich, ins Kino wieder gegangen und war aufgeregt auf das, was uns da erwartet.
Okay. Bevor ich jetzt zu Stu übergebe, wir haben diesmal eine ganz besondere Situation, weil wir haben nämlich einen Gast da bei uns. Und zwar, Stu, deine Mutter ist da. Und Yay. Die will ein bisschen was erzählen, wie das damals für sie und vor allen Dingen auch für dich gewesen ist, weil ihr wart ja damals in der langen Herr der Ringe-Nacht. Mhm. Und damit übergebe ich mal an deine Mutter.
Du hast mich nach Herrn der Ringe im Kino gefragt und wolltest von mir eine Erinnerung an diese Zeit. Dazu muss ich sagen, die Bücher vom Herr der Ringe habe ich auch sehr spät gelesen. Andere haben das in den 70er, 80ern. Ich war dann eher Ende der 90er unterwegs. Gut sind Bücher immer dann, wenn sie ein Kopfkino bei mir erzeugen. Wenn ich die Realität komplett ausblenden kann und habe das Gefühl, von meinem inneren Bildschirm sehe ich alles. Was bei dem Buch so gut gelungen war, dass beim Film, da war ich doch elend skeptisch. Weil einige Filmungen, die waren so grottenfurchtbar, haben mein ganzes Kopfkino kaputt gemacht. Und Herr der Ringe gehörte irgendwie von Anfang an zu den Büchern, die einen besonderen Flow im Kino, im Kopf hinterlassen haben. Also war ich doch eher geneigt, nicht hinzugehen. Aber da ich ja einen Sohn habe, der mich in filmischen Dingen bestens berät, habe ich mich dann doch darauf eingelassen, und habe dir einfach geglaubt, dachte aber insgeheim, naja, den ersten Film könnte ich mir ja noch anschauen, dann, wenn er nichts ist, lasse ich es einfach sein und habe ja noch den Rest im Kopf. Die Vorab-Trailer, die waren schon vielversprechend und nachdem du mich dann mit so viel reichlich Input versorgt hattest, habe ich es mir angeguckt. Den ersten Teil, der war faszinierend. Der zweite hat mich dann derartig aus den Socken gehauen, weil ich dachte, der Jackson, der muss in meinem Kopf gesessen haben. Als es um die Ents ging, die Schlacht gegen Saruman, die Bäume haben gewonnen, wie sie sich gehört. Es war perfekt. Besser hatte ich es auch nicht im Kopf. Es war wie ein Déjà-vu. Als du mir dann erzählt hast, dass man die 3 Teile hintereinander gucken kann zum Abschluss, war ich schon längst infiziert. Meine Begeisterung, die ich den anderen mitgeteilt habe, so in meinem gleichaltrigen Umfeld, Die guckten etwas verständnislos. Es kamen auch ein paar blöde Bemerkungen. An die kann ich mich zum Glück nicht mehr erinnern. Aber der Abend dieser drei Filme hintereinander, den werde ich wohl so schnell nicht vergessen. Erstens war ich mit zwei dynamischen Jungmännern unterwegs und gefühlt mindestens 1000 anderen Fans in dem Kino. Es war eine Wahnsinnsstimmung. Alle waren in heller Vorfreude und trotzdem schwang so eine Traurigkeit mit. Das konnte man merken, dass es jetzt eben doch zu Ende geht. Ich habe jeden einzelnen Film genossen, was ich absolut nicht genossen habe, wie du dich erinnern kannst. Da habe ich mich damals schon tierisch drüber aufgeregt, waren diese verdammten Raucherpausen. Jeweils 20 Minuten zwischen den Filmen, das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich irgendwie in diesen Filmen drin war und hätte es am liebsten an einem Stück gehabt. Okay, es hat halt so, ist halt so gewesen, ich habe es überlebt. Und der dritte war halt auch wirklich schon so wie die Atmosphäre im Kino. Man wusste, es geht zu Ende. Man weiß auch, dass das Gute siegt. Die Bilder waren wie immer grandios. Die Musik hat mir gut gefallen. Aber zum Schluss, als wir dann rauskamen, war es irgendwie eigenartig. Wir haben uns angeguckt, kann ich mich erinnern. Und irgendwie war das Gefühl, was vielleicht nur Cineasten verstehen können, eine Ära geht zu Ende. Und eigentlich wollten wir das nicht. Es war schon seltsam, als wir nach Hause gefahren sind. War komisch. Wir waren begeistert, aber wir waren auch irgendwie so gedrückt, als ob man sich von einem guten Freund verabschiedet hat. Auch wenn dann später noch der Hobbit kam, aber das ist ja eine andere Geschichte.
Suchst du, jetzt hast du es nochmal gehört und jetzt kannst du es auch nochmal mit deinen eigenen Worten wiedergeben.
Ja, ich war überrascht. Ich dachte, ich hätte den Film das erste Mal auf VCD geguckt, verteilt auf 6 Disc, aber nein. Ich war tatsächlich im Kino. Ja, ist, um ganz grob zu sagen, eines der geilsten und schönsten Kinoerlebnisse meines bisherigen Lebens gewesen, weil das einfach ein Happening war. Also es war große Vorfreude natürlich. Man wurde auch von sehr vielen Leuten dumm angeguckt. Wie, du bist 12 Stunden im Kino, was machst du denn da? Und dann natürlich, man wartet so auf diesen Film und konnte die ersten Teile noch mal gucken und dann kommt dieser Film und der ist so groß und so episch und man verlässt, wie meine Mutter ja auch gesagt hat, das Kino. Und man war schon sehr irgendwie, es war schön, aber auch so wehmütig. Also nicht nur, weil es irgendwie jetzt zu Ende war, sondern weil das ja kurz davor war, ja auch so eine Tradition zu werden, dass man eben kurz vor Weihnachten mit seiner, also ich bin immer mit meiner Mutter und mit Freunden da reingegangen, 3 Jahre lang, dass es vorbei ist. Wir haben es dann versucht, Jahre später mit dem Hobbit nochmal so zu machen, aber Spoiler Alert, so gut war der Hobbit dann doch nicht, dass er dieses Gefühl evozieren kann. Aber ja, diese lange Herr der Ringe Nacht war super. Ich habe ihn dann noch 2-3 Mal, glaube ich, so im Kino geguckt. Das war auch sehr stark, aber also ich werde nicht vergessen, als wir dann mitternachts in diesem vollen Kinosaal waren und alleine, wenn das Logo von Warner dann enthüllt wurde, kam es dann zu Applaus. Und als der Abspann dann einsetzte, gab es einen riesen Standing Ovations Applaus. Und als wir dann aus dem Kinosaal rausgegangen sind, herrschte auch eine fast schon andenkliche Stille. Es war ein sehr schöner Moment. Also es waren mehrere schöne Momente. Es war eine Aneinanderreihung von sehr, sehr vielen schönen Momenten.
Und wie war das damals? Waren da schon Leute verkleidet? Also in Cosplays oder so?
Nee, ich muss auch so sagen, ich habe es jetzt nicht in einem Kino in einer großen Stadt gesehen, da war es vermutlich so, aber bei uns das höchste der Gefühle, was die Leute dabei hatten, waren Sitzkissen.
Okay. Ja, danke euch. Also ich bin tatsächlich auch ein bisschen neidisch, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, warum. Das habe ich ja in den letzten beiden Podcasts schon öfter jetzt erwähnt gehabt. Ich habe die nicht im Kino gesehen. Ich hatte die Gelegenheit dafür, aber irgendwie war ich damals noch nicht Herr der Ringe-affin und hatte das nicht auf dem Schirm.
Es tut mir leid, also Miriam hat ihre Jugend als Ausrede. Was ist deine Ausrede?
Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach Dummheit, keine Ahnung.
Das hat sich Geld von Dummheit.
Ja, okay, gut, alles klar. Genau, deswegen habe ich das auch erst später gesehen und natürlich dann auch immer nur noch in der Extended. Anders kann ich mir das auch nicht angucken. Wir kommen da auch gleich noch dazu, warum das auch einfach besser ist. Also insgesamt überhaupt die Extended einfach besser. Aber tatsächlich, das habe ich verpasst. Ob ich heute das trotzdem nochmal machen würde, ich glaube, ich würde die einzeln vielleicht nochmal gerne im Kino gucken, in unserem schönen Kasseler riesigen IMAX-Kino. Aber so einen 12-Stunden-Filmmarathon, puh, weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde oder überhaupt machen würde, keine Ahnung.
Aber ganz ehrlich, andererseits sind ja Leute immer so drauf und sagen, sie haben jetzt die Serie XY durchgebinged. Im Prinzip ist ja das Gleiche, nur dass du auf der großen Leinwand siehst.
Das schaffe ich aber auch nicht.
Du bist so ein Versager.
Also es gibt ja öfter mal die Gelegenheit, das tatsächlich zu machen. Es gibt ja immer so einzelne Kinos, die das anbieten, aber habe ich noch nicht gemacht. Und bei uns läuft das sowieso immer zu Weihnachten, jedes Jahr in schöner, ruhigen, stillen Atmosphäre mit vielen Süßigkeiten, immer Herr der Ringe.
So. Ja, dieses Jahr läuft es bei uns auch im CineStar, aber ich habe echt überlegt, bei 12 Stunden auf diesen ungemütlichen Kino, also wir haben so ein Kino mit alten Kinositzen und es ist richtig ungemütlich. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde.
Miriam, ich muss jetzt hier auch wirklich, ich muss ein bisschen schimpfen, weil die Frage alleine, wenn du sie nicht im Kino gesehen hast, sollte sich eigentlich nicht stellen, weil dann geh rein. Ich habe während Corona, das hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt, die Möglichkeit gehabt, alle noch mal im Kino zu sehen. Und sie sind in der Heimkinoauswertung phänomenal, aber im Kino sind sie einfach noch mal besser. Mhm. Also wenn du Zeit hast, mach es. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Und mach es einfach wie die Kinogäste, weißt du, im Kino, bring dir ein Sitzkissen mit und dann geht's definitiv.
Ich muss auch sagen, ich würde es auch noch mal machen. Ich warte halt noch, dass sie hier in meiner Nähe das Angebot anbieten, dass sie halt die Extended-Fassung halt zeigen, wie es ja viele Kinos auch machen. Und man darf hier auch nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass da 12 Stunden in einer wirklich hintereinander sitzt. Du hast immer eine Pause zwischen den einzelnen Filmen von einer halben bis fast einer Stunde. Ja, also so schlimm ist es dann auch nicht. Also man hat da noch Zeit, sich die Beine zu vertreten.
Ich nehme halt immer Nachos mit ins Kino für den Film. Würde ich mich nur noch mit Nachos vollstopfen, die 12 Stunden.
Gönnen können, Thomas.
Ja, ich verstehe schon. Ja, ja. Aber ich freue mich tatsächlich auf die Sichtung jetzt im Dezember vor Weihnachten, weil wir haben ja jetzt einen neuen Fernseher, ein OLED-TV von Philips. Und der hat ein grandioses Bild.
Und ich habe halt auch einen neuen Fernseher.
Genau, du hast auch einen neuen Fernseher.
Anderen Firma, keine Ahnung, ich mache ja keine Werbung.
Na, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, der ist nochmal ein bisschen größer und hat bessere Farben und so. Ich freue mich drauf, das wird auch cool.
Was ich aber noch fragen wollte, bei eurer ersten Sichtung von dem Film, wir haben ja festgestellt, im ersten Teil waren wir generell, oder bei der Sichtung des ersten Teils waren wir ja alle eigentlich davon geflasht, was wir da überhaupt geboten bekommen.
Mhm. Außer ich fand die erste Sichtung von Die Gefährten damals nicht so toll.
Warum macht der Typ überhaupt was?
Thomas, Alter.
Ich muss halt
bei
ehrlich
der zweiten
sein.
War man. Thomas, du bist jetzt ausgenommen. Du darfst jetzt 5 Minuten schweigen.
Okay.
Ja. bei der zweiten war es ja so, dass man von dieser Schlacht so enorm begeistert war, weil man ja sowas Großes auch bisher wirklich noch nicht gesehen hatte. Wie ging es euch bei der Sichtung des dritten? Wart ihr genauso oder mehr geflasht als bei den anderen oder weniger? Wie war es bei euch? Weil ich muss für mich sagen, ich habe jetzt kurz vor dem Podcast einfach mal drüber nachgedacht, wie es bei mir im Kino war. Und für mich ist es der beste Film der Reihe, aber ich bin nicht so mit diesem absolut Geflashten rausgekommen, wie es nach Teil 1 oder Teil 2 passiert war. Weil was ich gesehen habe, ist natürlich großartig gewesen, aber weil ich im Endeffekt sowas, was Krieg angeht, was die Figuren, was die Bilder angeht, was die Effekte angeht, das hatte ich natürlich schon in den ersten beiden Teilen. Und muss sagen, dass ich nach dem ersten Mal, als ich rausgegangen bin, nicht enttäuscht war, weil ich damals schon wusste, okay, das ist der beste der drei, aber es war nicht das gleiche Kinoerlebnis wie beispielsweise bei Teil 1 und 2 bei mir. Wie war es da bei euch?
Also ich würde einfach ganz kurz, darf ja nicht reden.
Ja, komm, du darfst.
Okay.
Du darfst.
Genau, ich finde ja auch den dritten, wobei ich den zweiten zumindest so wegen Hell's Klamm tatsächlich da an dieser Stelle besser finde, aber ich finde auch den dritten mit am besten der Reihe. Und mir hat er immer auch so eine Befriedigung gegeben in dem Sinne, dass tatsächlich auch alles gut abgeschlossen wird, aber auch episch abgeschlossen wird. Wir haben im Vorgespräch gerade nochmal ein, zwei Szenen auch angesprochen, wo wir auch regelmäßig auf YouTube zurückkehren und einfach diese kleinen Szenen gucken. Und das habe ich bei anderen Filmen einfach nicht. Und ich finde, das sagt auch nochmal viel über diese Reihe aus. Und so ging es mir halt tatsächlich, als ich dann den dritten auch gesehen hatte und nochmal als Abschluss. Und ich war begeistert und zufrieden.
Ja, ich habe es, glaube ich, schon in den vorangegangenen Podcast erwähnt. Für mich ist Die Gefährten der beste Teil. bleibt auch dabei. Das heißt aber jetzt wirklich nicht, dass ich einen der anderen Teile schlecht finde, Gott bewahre. Ich muss halt sagen, die Schlachten sind episch, imposant, unterhaltsam und großartig inszeniert. Aber sie sind für mich nicht das Beste am dritten Teil, tatsächlich. Für mich ist das Beste am dritten Teil, wo mein Herz Purzelbäume schlägt, ist die Beziehung zwischen Frodo und Samwise. Also alleine so das Ende, ich kann den Ring nicht tragen, dann trage ich halt dich, ist so, oh, das ist so das, was sie am Ende von den Gefährten angefangen haben, wo er eben hinterherläuft ins Wasser, wird da halt nochmal so kulminiert quasi. Und es für mich ist der die Gefährten irgendwie magischer, weil er halt eben auch ein bisschen kleiner ist. Ich mag es, glaube ich, einfach, so wenn es episch wird, ist es ganz nett, aber ich mag es dann noch lieber etwas kleiner, intimer. Und die Welt ist auch ein bisschen konzentrierter in die Gefährten. Aber es ist natürlich ein Ereignis. Also der dritte Teil ist, wenn man da diese Bezeichnung Eventfilm benutzen möchte, gibt es keinen Film, auf den das so gut passt wie auf Die Rückkehr des Königs.
Ich könnte die gar nicht ranken so, also weil die sind für mich irgendwie eins, weil ich sie wahrscheinlich auch so in einem Rutsch geschaut habe. Ich weiß aber ganz genau, dass die Schlachten im zweiten Teil mich sehr mitgenommen haben. Also die fand ich so toll, dass ich sie daraufhin immer wieder mit meinen Playmobil-Figuren nachgespielt habe. Also es war richtig dieses epische Gefühl, das habe ich heutzutage auch leider gar nicht mehr. Als Kind war das so wirklich, da stand so der ganze Körper unter Spannung und man hatte gehofft, dass das alles gut endet. Und dann sind Sachen passiert, die einen total überrascht haben, weil man da nicht so weit gedacht hat als Kind. Und der dritte Teil, der war für mich einfach wirklich sehr, sehr befriedigend. Also es war ein super Abschluss, meiner Meinung nach. Ein Abschluss, der auch der Reihe gerecht wird, aber dazu später vielleicht mehr. Deshalb könnte ich gar nicht sagen, ob mich der dritte Teil jetzt mehr begeistert hat als der zweite oder der erste, weil die waren alle toll.
Nur nochmal, um das klarzustellen, also mir geht's jetzt nicht darum, also ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass ich den dritten in irgendeiner Art und Weise schlecht finde, aber dieses ich war mehr geflasht von den ersten beiden im Kino. Das war eigentlich nur, was ich euch mal fragen wollte, wie es da war. Aber okay. Thomas, du darfst jetzt gerne weitermachen.
Okay, dankeschön. Ich hätte übrigens gerne so einen Gärtner, der mich auch irgendwo so einen Berg hochträgt, damit ich einen bösen Ring vernichten kann. Das wäre schön. Vielleicht macht meine Frau.
Vorher müsstest du von einer fetten Spinne gestochen werden und das wäre auch echt Käse.
Ja, aber das überlebe ich ja. Das ist okay. Nur den Finger, den werde ich vermissen. Egal, wir haben das ja in den letzten beiden Teilen ja mehr oder weniger so gemacht, dass wir quasi von Punkt zu Punkt gesprungen sind, auch so ein bisschen chronologisch, mal nicht so chronologisch. Ich finde aber, wir sollten uns dieses Mal mehr auf so Highlights konzentrieren, wo wir tatsächlich gerne drüber reden wollen. Das ist, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessanter, vielleicht aber auch für uns einfach konzentrierter und interessanter. Und ich würde anfangen damit, also wir steigen jetzt richtig ein in den Film, jetzt geht's los. Und zwar, wie fandet ihr den Hintergrund von Smeargol, wie er zu Gollum wurde? Stu, möchtest du anfangen?
Ja, fantastisch. Man hatte ja da schon im Vorfeld durch die ganzen DVD-Specials von der Extended-Fassung ja schon erfahren, wer diese Andy Serkis ist, also wer eigentlich hinter diesem Gollum steckt. Und als man ihn dann gesehen hat, dachte man sich so, also da dachte ich mir zumindest so, boah, cool, dass er jetzt mal auch mal ohne Gollum auftreten kann, also dass er mal nicht hier selbst sein kann, aber ihr wisst, was ich meine, ohne Motion Capture da rumlaufen kann. Was ich ganz schön fand, ist, diese Geschichte wird ja sehr, sehr schnell abgehandelt, aber sie ist trotzdem sehr intensiv. Also alleine so seine Verwandlung so von diesem Halbling hin zu was immer Gollum sein soll, fand ich schon wirklich sehr intensiv. Auch es gibt diese Szene, wenn er dieses Lied singt, auf den Tisch kommt heute ein Fisch, so saftig süß, und dann in diesen Fisch beißt, das ist oh. Ja. Und auch immer diese Off-Kommentare so, und wir haben vergessen, wie Brot schmeckt und wie die Bäume flüstern. Ganz, ganz toll. Und es macht halt einem noch mal klar, was passieren könnte, wenn Frodo versagt. Mhm. Ne, das ist, also das macht die ganze Sache noch ein bisschen ja intensiver. Und ich habe das Wort jetzt, glaube ich, schon oft gesagt, aber der dritte Teil hat einmal ganz viele dieser intensiven Momente. Und es ist halt, glaube ich, auch wichtig, diese Szene, weil man am Ende dann auch wirklich nochmal final merkt, so, Gollum ist halt irgendwie alles. Der ist halt Täter wie Opfer. Der ist gut wie böse. Das ist so eine ganz ambivalente Figur, weil er ja wirklich sein Kumpel, Diagol, glaube ich, hieß er, ja brutal.
Sein Bruder, oder?
Weiß gar nicht, ob es sein Bruder ist oder so, aber auf jeden Fall kennen die sich schon was länger. Wirklich brutal hat ermordet wegen dieses Rings und auch nicht erst nach ein paar Tagen, sondern halt gefühlt, zumindest im Film ist es so, nach 3 Minuten. Gib mir das Ding. Nö, okay, dann bring ich um.
Also ich finde, es zeigt so ein bisschen auch die Menschlichkeit von Smeagol und interessant finde ich auch diese rapide Wandlung. Also wir sehen ja, Frodo trägt ja auch den Ring und bei ihm dauert das viel, viel länger, dass dieser Wahnsinn Besitz von ihm ergreift. Und Smeagol hatte wahrscheinlich so einen schwachen Charakter, vielleicht auch schon einen bösen Kern. Das geht ja unfassbar schnell bei ihm.
Ich finde es ganz gut, dass hier nochmal aufgegriffen wurde, wie schnell das gehen kann, weil das ja in Die Gefährten ja auch schon thematisiert wird mit Boromir, der auch den Ring nur sieht und eigentlich sehr, sehr schnell dem Wahnsinn verfällt und sogar bereit ist, Frodo umzubringen für den Ring. Und da fand ich es auch eigentlich ganz schön, wobei ich, als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, oh, das ging jetzt aber doch alles sehr, sehr zügig. Das war mir gar nicht so in dem Maße bewusst. Fügt sich aber super in den Film ein und ich verstehe auch, warum der, ich meine, selbst die Kinofassung damals war ja auch 3,5 Stunden, glaube ich, lang.
Ich glaube, 210
Minuten ging der, glaube ich, im Kino. Und ich verstehe, warum sie es so kurz gehalten haben. Hätte es vielleicht etwas besser gefunden, wenn da auch in der Extended-Fassung so vielleicht noch 2-3 Minütchen mehr drin gewesen wären. Kann ihm das aber nicht vorwerfen, weil ich weiß, warum er es so schnell abhandelt. Und deswegen finde ich es eigentlich vollkommen okay, wie es dargestellt ist.
Genau, also hier wird nochmal sehr, sehr deutlich, welche Macht dieser Ring auch hat. Die Macht auch zu verführen, auf die böse Seite zu ziehen. Und wir haben es ja mit, nicht nur mit Boromir, sondern auch mit Isildur am Anfang der ganzen Reihe ja schon zu sehen. Deswegen fand ich das nochmal als Einstieg für den dritten, und du hast es auch gerade gesagt gehabt, du, und diese Vehemenz nochmal zu zeigen, was das für Konsequenzen haben kann. Ne? Das macht es nochmal sehr, sehr deutlich. Und ich fand es auch cool, Andy Serkis tatsächlich zu sehen. Und ich finde bis heute, wir haben es wahrscheinlich in den anderen beiden Podcasts schon erwähnt, es tut mir leid, aber die sind einfach schon ein bisschen her, deswegen wiederholen wir uns vielleicht an manchen Stellen. Das CGI und wie die Effekte gemacht sind für Gollum, das hält bis heute und sieht tatsächlich auch heute noch manchmal besser aus als so manche große Blockbuster, die uns aktuell um die Ohren geworfen werden. Und alleine daher macht es auch immer Spaß, diese Verwandlung auch nochmal zu sehen. Kommen wir nochmal zu einer anderen Anfangsgeschichte des dritten Teils, und zwar ein Ende. Ein Ende, was in der Kinofassung gar nicht zu sehen war, und zwar das Ende von Saruman. Was haltet ihr denn davon?
Ich war im Kino, habe ich es, glaube ich, nicht verstanden. Also ich wusste nicht, was das alles soll. Ich weiß nicht, wie es du sich daran noch erinnern kann, aber ich weiß doch, dass ich mir die ganze Zeit dachte, habe ich im zweiten Teil was verpasst? Ich habe ihn doch jetzt erst ein paar Wochen oder ein paar Tage sogar vorher noch gesehen. Wieso liegt der Palantir auf dem Boden? Warum hat er sich eingesperrt? Wieso ist er nicht mehr zu sehen? Mir war aber auch gar nicht so bewusst, ich habe das damals nicht verfolgt. Es gab ja auch einen Aufschrei, dass Saruman quasi vor der Premiere aus dem Film rausgeschnitten worden ist und diese Szene dann ja nur in der Extended-Fassung zu sehen ist. Aber das habe ich gar nicht so medial mitbekommen damals. Und ich war überrascht, weil ich wirklich dachte, irgendwas verpasst zu haben, und bin sehr, sehr froh, dass die Szene jetzt eben noch in der Extended-Fassung mit drin ist, weil es uns da auch nochmal zeigt, dass eben sowohl Saruman als auch Grima Schlangenzunge ja auch eher ambivalente Figuren sind, dass sie eben nicht nur böse sind, dass Saruman auch bereit ist zu sagen, ja, okay, ich helfe euch doch, wenn ihr mich am Leben lasst, und Grima da ja auch irgendwo sagt, okay, ich kann mich hier nicht die ganze Zeit unterbuttern lassen. Alleine diese kurze Sequenz zeigt einfach, wie viel Wert er auf die Charakterzeichnung eigentlich gelegt hat, und deswegen finde ich sehr, sehr schade, dass sie nicht in der Kinofassung mit drin war.
Also bei mir gibt es da eine witzige Geschichte dazu. Wir haben ja die Filmmusik behandelt, damals im Filmunterricht in der Schule.
Im Übrigen, dafür hasse ich dich immer noch.
Und da haben wir immer die Ausschnitte geguckt. Und ich kannte nur die Extended-Version. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Und ein Klassenkamerad hat so vehement darauf bestanden, dass diese Szene nicht existiert, ich mir die ausgedacht habe. Also der wollte mich in Grund und Boden diskutieren. Allerdings hatte dann unser Musiklehrer tatsächlich die Extended Edition und dann haben wir diese Szene gesehen und ich war, mein triumphierenden Blick könnt ihr euch bestimmt vorstellen und ich habe auch nicht verstanden, warum das in der Kinofassung rausgeschnitten wurde. Es war auch schön brutal, so wie er da so aufgespießt war.
Ja.
Ja, also ich wusste halt, dass es fehlt. Es gab ja die Meldung darüber, dass es rausgeschnitten worden ist und ich fand die Gründe auch, also der Hauptgrund war einfach, der Film war einfach so schon zu lang mit 210 Minuten. Das ist einfach eine Länge, da gehen Studios nicht gerade steil, wenn die Länge hören. Die wollen ja, weil je länger ein Film ist, desto weniger kann er gezeigt werden. Das sollte klar sein. Muss auch sagen, weil, ganz ehrlich, so lang ist die Szene gar nicht. Also das hört sich jetzt so an, als ob da irgendwie 20 Minuten fehlen, aber die ist ja relativ kurz. Ne? Also dieser Grima Schlangenzunge, er sticht ja Saruman und dann fällt er runter und wird aufgespießt. Und es ist brutal, aber ich finde, das hätte auch noch in die FSK 12 reingepasst, weil da gibt es härtere Sachen, die im Herr der Ringe gezeigt worden sind. Aber auch schon in der Kinofassung. Ich muss aber sagen, als ich den im Kino geguckt habe, ist es mir gar nicht so richtig aufgefallen. Vielleicht einfach, weil die Euphorie zu groß war, dass ich da gerade in dieser langen Herr-der-Ringe-Nacht drin war. Natürlich fällt es auf, wenn man es wirklich so hintereinander guckt. Trotz allem, ich wusste, es fehlt. Ich fand es schade. Hat mir den Film oder die Kinofassung jetzt aber auch nicht so kaputt gemacht.
Ich finde aber tatsächlich, wenn ich etwas sagen müsste, was ich an Teil 3 in der Extended-Fassung schlecht finde, ist tatsächlich dieser Einwurf, weil das Reingeschnittene passt nicht zu dem, wie der Film nach dieser Extended-Fassung weitergeht irgendwie. Da ist mir die Stimmung, das passt überhaupt nicht. Also da muss ich wirklich sagen, wahrscheinlich wäre der Film etwas runder oder es wäre etwas passender gewesen, wenn sie rausgeblieben wäre. Aber ich freue mich, dass sie drin ist, weil sie den Film an sich besser macht. Aber wenn ihr den, ich weiß jetzt nicht, ob ihr den in Vorbereitung nochmal geguckt habt oder wenn ihr euch den nochmal anguckt. Es beginnt mit Baumbart, wie er etwas sagt. Dann kommt dieser Einwurf und dann stehen komplett emotionslos eben noch die ganzen Gefährten vor Baumbart, als Saruman gestorben ist. Und alles geht so komplett normal und neutral weiter, dass das wirklich wie so ein, als wäre es später gedreht worden, als wenn es wirklich nur so ein Einschub gewesen wäre. Das finde ich immer, das holt mich ein ganz klein bisschen immer raus, muss ich zugeben.
Ich muss auch sagen, was mich auch ein bisschen stört, ist, Saruman ist ja schon so der zweite große Schurke. Also, wenn man es ein bisschen vergleichen möchte, ist er Darth Vader und Sauron ist der Imperator. Und da ist das Ende von Saruman auch ein bisschen, ja, nicht halbherzig, aber es lässt eine gewisse Epik vermissen, sage ich mal.
Ja, zumal er ja auch nur noch einen Zauber so schleudert und das war's dann aber auch und dann ja ist er schon tot. Aber aufgespießt, ich meine immerhin, also Bösewichtig spießt man auf.
Ja, Zauberkipper. Habt ihr die Bücher gelesen?
Ja.
Da ist es ja so, dass Saruman am Ende noch ins Auenland geht.
Genau.
Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass die dieses Ende gewählt haben, weil wir werden wahrscheinlich auch später noch über den Abschluss der Trilogie sprechen. Und ich muss sagen, dass ich verstehe Stus Einwand mit der Epicness, dass die da ein bisschen fehlt. Kann aber verstehen, warum sie es da hingesetzt hätten, weil am Ende, wie es in den Büchern geschrieben worden ist, hätte ich es, glaube ich, irgendwie komisch gefunden. So, das hätte mir nicht so gut gefallen.
Es wäre komisch geworden, aber wir hätten eine Hobbit-Armee gesehen. Das wäre ziemlich geil. Aber nein. Oh. vielleicht noch was zu Merry und Pippin. Ich finde, die haben eine geile Einführung beziehungsweise einen Abschluss ihres zweiten Teils ihrer Beteiligung der Schlacht quasi. Wie sie da auch gefunden werden, rauchend und lachend, wie es formuliert wird, glaube ich. Und die beiden haben ja dann auch nochmal eine größere Rolle jetzt auch im dritten. Fand ich tatsächlich ganz cool, wie das nochmal aufgegriffen wurde. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Es gibt keine, in Anführungszeichen, schlechte Figur bei Herr der Ringe. Ich muss aber sagen, dass im dritten Teil war mir Mary und Pippin am egalsten tatsächlich. Also ich fand's nett, diese Wandlung, die sie durchmachen. Der eine wird ja auch ein richtig harter Hardcore-Kämpfer. Aber da fand ich einfach die Geschichte von Frodo und Sam wirklich interessanter. Ich weiß noch, dass ich, als ich Bücher gelesen habe, es wirklich so war, dass das zweite Buch ja wirklich auch in zwei Teile aufgeteilt ist. Und ich fand der Teil mit Aragorn und Gimli, wie da diesen Orks jagen, fand ich furchtbar öde. Ich wollte immer zu Frodo und Sam. Und so erging es mir auch ein bisschen im dritten Teil.
Mhm. Echt, ich habe immer Frodo und Sam als, also ich mochte Sam immer sehr gerne, aber Frodo hat mich so genervt. Und ich fand vor allem Pippin sehr stark in diesem Teil. Also alleine das Lied, was er da singt, das ist mir immer noch in den Ohren. Das war einfach großartig, auch wie das zusammen, also wie das dann geschnitten war und wie er da, wie ekelhaft kann man bitte Tomaten essen oder was denn? Oh, war.
Ja. Ja. Ja, großartig geschnitten auf jeden Fall, ja. Okay.
Also ich fand die Einführung von denen ganz witzig und ich fand's ja auch irgendwie schön, wo sie dann da sitzen und dann die in Isengard begrüßen und es so den, also die sich so ein bisschen so aufhören, als hätten sie den Krieg um Isengard gewonnen und genau. Eben nicht die Ents, die da alles kaputt gebrescht haben. Das passt einfach ganz gut zu den Figuren. Es ist schön, dass sich die Gemeinschaft wieder trifft und kann ich jetzt auch nichts Negatives zu sagen. Aber ich bleib bei, also ich sehe es wie bei Stu, ich habe immer andere Dinge lieber gesehen, aber ich war tatsächlich immer Team Gimli, Legolas, Aragorn. was übrigens als auch im dritten Teil nicht anders ist, da finde ich die Reise von den dreien eigentlich am spannendsten. Aber es war schön, dass sie wieder vereint sind. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Okay. Dann kommen wir doch mal zu dem Trio. The Good, the Bad and the Ugly oder so.
Aber die haben keine Kühle.
Das stimmt. Und zwar die Herrscher, weil sich wirklich ja dafür entschieden, tatsächlich in die Schlacht zu ziehen. Nachdem ja das Feuer quasi spektakulär auch in Szene gesetzt entflammt worden ist.
Und können wir das kurz einmal einwerfen?
Ja, gerne.
Das ist vielleicht bild- und musiktechnisch eine der schönsten Szenen bei Herr der Ringe und vielleicht auch für mich eine der schönsten Szenen überhaupt, weil diese Kamerafahrt, wenn die Leuchtfeuer angehen, die Musik dazu, die Bilder dazu, ich finde es absolut großartig und ich will nicht sagen, dass das meine Lieblingsszene in der ganzen Trilogie ist, aber das finde ich in diesem Zusammenspiel so unglaublich schön. Habe ich selten bis gar nicht gesehen, muss ich zugeben.
Ja, würde ich so unterstreichen. Darf ich da mal ganz kurz meinen inneren Monk rauslassen? Alle stöhnen schon. Der Thomas.
Nee, ich bin da froh drüber, Thomas. Ich bin heute auf deiner Seite.
Yeah. Weil, also ich finde es auch fantastisch und ich freue mich da jedes Mal drauf, wenn das dann zu sehen ist. Und insgesamt dieser ganze Aufbau der Szenerie und wie das dann startet, alles richtig geil. Aber ich frage mich jedes Mal, weil diese Gebirgskette ist ja nicht gerade kurz und geht tatsächlich über sehr, sehr hohe Berge mit sehr viel Schnee und Eis. Und an jedem dieser Punkte gibt's halt quasi dieses kleine Lager von Soldaten, zwei oder drei Hanseln, die da oben sitzen und gefühlt wahrscheinlich so 30, 40 Jahre ihren Dienst vollführen, nur um zu warten, dass vielleicht eines Tages mal sie das Holz anzünden können.
Ja, aber ist das nicht genau das, was sie bei Game of Thrones auch machen?
Ja.
Ja, aber...
Okay, Thomas, wo ist jetzt dein Problem?
Ja.
Naja, das sind so kleine Mini-Hütten mit so einem kleinen Feuer. Also jetzt mal ganz ehrlich.
Yes,
vor allem, du hast gesagt, innerer Monk. Monks sind Mönche. Was machen denn Mönche? Die warten ja auch nur in ihren...
Nein, aus der Serie Monk.
Kloster?
Ah. Nee, also, ich finde es eigentlich immer ganz witzig.
Sagt man das deshalb so?
Ja, deswegen sagt man das so. Wieder was gelernt, ne?
Ich weiß noch, als die Szene im Kino lief und meine erste Sichtung im Kino hatte ich mit meinem Vater und mein Vater guckte mich nur an und sagte, das muss der beschissenste Job in ganz Mittelerde sein.
Ja, das meine ich doch damit. Sorry, vielleicht hätte ich es anders ausdrücken müssen, aber das meine ich damit.
Ja, der Job ist scheiße, ja.
So von wegen so, ich mach mal Mittagspause, ich gehe mal ins Tal, wir sehen uns in 3 Wochen wieder.
Ja.
Okay, gut, das war's. Herrscher, weil da gibt's ein paar Momente, die tatsächlich relevant sind. A, wird ja quasi das ganze Heer zusammengeholt, Reiterei, alles, was irgendwie geht und es kommt zu wenig und irgendwie ist auch so ein bisschen zeitliche Brisanz drin. Sie müssen bald losreiten. Gleichzeitig haben wir Mary, der irgendwie auch mit dabei sein möchte. Und ich vergesse mir ihren Namen, es tut mir leid.
Eowyn.
Genau, der das genauso geht. Und wir haben halt einen anderen Weg für Aragorn. Und wie fandet ihr denn da diesen Aufbau? Weil das ist ja so ein Spannungsbogen, der da quasi so langsam nach oben geht. Wie fandet ihr denn das Ganze?
Also ich empfinde immer noch und auch damals im Kino, es ist ja so, dass die Herrscher glauben könnte, dass Aragorn, Gimli und Legolas die verlassen. Und dass sie eben sich an der Schlacht nicht beteiligen wollen aufgrund Angst zum Beispiel. Und für mich war das aber nicht so dargestellt, dass ich da irgendwie Sorge haben müsste, dass die jetzt eben nicht einen Weg gehen, wie sie den anderen helfen können. Also dieser Spannungsaufbau oder dann dieser Twist, in Anführungsstrichen, dass sie dann eben zur Geisterarmee gehen, die denn dann doch noch hilft oder so, fand ich jetzt nicht überraschend. Also hätte man in meinen Augen sogar etwas weglassen können, weil jedem Zuschauer, glaube ich, klar war, hier ist nicht die Frage, ob sie sich aus dem Krieg zurückziehen, sondern nur in welcher Form sie dort wieder erscheinen. Und das hast du auch gewusst, ohne die Bücher vorher gelesen zu haben, finde ich. Mhm. Also es wäre nicht mal nötig gewesen, diesen Spannungsaufbau zu machen.
Ja.
Aber es wäre lustig gewesen. Kämpft mit uns an unserer Seite. Nö.
Mach's gut, ihr Trottel.
Ja, also ich sehe das wie Kühne und ich habe, wie gesagt, auch die Bücher gelesen. Also ich wusste, was auf mich zukommt. Ich glaube, selbst ohne Buchwissen, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und ein paar Filme gesehen hat, dann ist einem schon klar, dass da wird jetzt nicht so Wildes passieren. Also ich glaube, dass
niemand wirklich
damit gerechnet hat, dass der Film schlecht ausgeht.
Nee, also es gab ja auch nie die Zweifel. Also man muss ja bei Herr der Ringe tatsächlich dazu sagen, entweder sind ja die Personen nur gut oder nur böse. Du hast nur ganz wenige Figuren, wie zum Beispiel Gollum, die so ein bisschen ambivalenter sind. Und es wurde ja drei Filme über nicht mal annähernd Zweifel gesät oder so, dass Aragorn nicht irgendwie die Situation lösen will oder sowas. Dementsprechend hätte man da auch sagen können, gut, wir nehmen diesen Spannungsaufbau da raus, weil es eigentlich jedem Zuschauer klar sein müsste.
Also ich muss sagen, als Kind hat mich dann, als Aragorn mit den Geistern geredet hat und die sozusagen auf seine Seite geholt hat, das habe ich als Kind nicht so richtig verstanden, warum und wieso und weshalb er das konnte und Isildurs Erbe, und das habe ich als Kind nicht so verstanden, aber ich fand's cool, weil das waren Geister und die sahen sehr gut aus.
Wobei, wie gefällt euch das eigentlich, wir reden ja hier ganz klar über die Extended-Fassung, dass wir da jetzt auch so ein bisschen mehr Slapstick drin haben, eben genau in dieser Geisterstadt.
Was ich halt super fand, du siehst halt die Geister, und wenn du halt dich mit dem Öre von Peter Jackson auskennst, siehst du halt, dass er die einfach nur von The Frighteners genommen hat.
Ja,
ein bisschen genau. Umgeändert hat.
Das ist großartig,
und,
ja.
Das hat mir wirklich gut gefallen, und allein auch dieser Detailgrad. Und ich finde, wenn du so im Hintergrund oder auch im Vordergrund so eine kleine Slapstick-Szene hattest, das ist für mich auch einfach was Detailliertes, was so eine Welt auch ein bisschen lebendiger erscheinen lässt, und einfach großartig.
Aber wo du gerade Frighteners sagst, ich musste so lachen, weil das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo du einfach genau siehst, wo Peter Jackson herkommt, weil ja auch die Kamerafahrten auf den Eingang in die Geisterstadt und so. Das ist ja sowas von branded.
Ja, ja, genau. Das ist derselbe Handlungsort auch. Ja, ja. Das ist
ach, stimmt. Cool. Da wurde ein Rattenaffe wurde da gefunden, ne?
Ja, genau.
Ja.
Stimmt.
Das ist schon sehr. Also ich muss ja auch sagen, also allein diese Karriere, die der Mann gemacht hat, um mal kurz da abzubiegen, es ist ja schon krass, wenn du dir anguckst, Sam Raimi, ja, Tanz der Teufel gemacht, dann noch Darkman und plötzlich Spider-Man, und da hat du gerade mal eben so mit eines der erfolgreichsten Filmgenres der letzten 30 Jahre mit aus der Taufe gehoben. Aber Peter Jackson, ganz ehrlich, Bad Taste, Braindead, Meet the Feebles und dann halt diesen Heavenly Creatures und Frighteners und dann so fast aus dem Nichts so diese Herr der Ringe Trilogie. Und er gibt ja mittlerweile relativ offen zu, dass das ja wirklich echt ein Kraftakt und das Gleiche gewesen sein muss. Und ich finde, man merkt's auch. Mhm. Also man merkt die Leidenschaft, die in diesen Filmen drin steckt, eine Leidenschaft, die halt andere Herr der Ringe Filme von Peter Jackson leider vermissen lassen. Dazu vielleicht in einem späteren Podcast mehr. aber halt auch die Kraftanstrengung, die da drin steckt. Weil jeder von uns, glaube ich mal, hat diese Specials gesehen. Es ist halt so krass, die haben halt da Kettenhemden angefertigt, wo heutzutage einfach sagen, ja, steck den Mann in einen grünen Anzug, das machen wir am PC, ne? Mhm. Das ist halt krass. Und diese Szene mit den Geistern ist doch mal so noch mal einer von vielen Unterstrichen, wie detailliert und wie viel Liebe und wie viel Kraft in dieser Trilogie drin steckt.
Ich glaube, deshalb sind die Filme auch so gut gealtert und werden immer noch so gerne angeschaut. Also ich verstehe das auch heutzutage nicht, warum die lieber zu CGI greifen, als sich da nochmal für Props oder so hinzusetzen. Weil das ist ja eigentlich das, was lange währt, wo Leute dann in ein paar Jahren das anschauen und sich denken, ja, sieht immer noch gut aus, also wenn es gut gemacht ist.
Ja gut, aber es geht ja wahrscheinlich eher um die Kosten selber, ne? Du darfst einfach nicht vergessen, wie teuer das Ganze war. Ich meine, wir haben ja im ersten Podcast darüber gesprochen, dass die Produktionsfirma fast pleite gegangen wäre wegen Herr der Ringe. Wir dürfen nicht vergessen, die haben ja, glaube ich, 14 Monate am Stück gedreht. Mhm. Nur die Drehzeit. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viel Zeit das noch gebraucht hat, im Vorfeld die ganzen Props anzufertigen und sowas. Das ist ein Kraftakt sondersgleichen. Und ich verstehe, warum sie mittlerweile zu Computer greifen, weil es einfach leichter ist und wahrscheinlich auch zumindest weniger Arbeit verursacht. Aber klar, ich bin voll und ganz bei euch. Man sieht einfach, dass es einfach wunderbar funktioniert. Und selbst die CGI-Effekte, wie beispielsweise die Geister und die Geisterstadt, die sehen ja immer noch hervorragend aus. Also das ist ja gar nicht diese CGI-Brühe, die uns dann später bei Der Hobbit dann präsentiert.
Wenn wir später dann zum Finale kommen, da habe ich auch nochmal eine kleine Anekdote diesbezüglich. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Hat jemand von euch eine Statistik, ob das wirklich teurer ist, das alles anzufertigen, als da eine Firma zu engagieren, die dann irgendwie monatelang an Szenen sitzt? Ich weiß es nicht.
Also ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, so viel ist sicher. Es geht schneller, du hast mehr Kontrolle. Ja, du kannst also sagen, pass auf, ich möchte jetzt aber, dass es besser so aussieht. Dann musst du dann auch arbeiten. Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass sie halt damals in Neuseeland gedreht haben. Und damals war Neuseeland noch nicht dieser filmische Hotspot, der heute ist. Das wurde ja erst durch Herr der Ringe. Ich glaube, es hat ihn auch ordentlich noch, sage ich mal, in die Karten gespielt. Also ich weiß nicht, wie teuer der Herr der Ringe heutzutage wäre mit Inflation. Der war damals schon nicht billig und definitiv ein Risikoprojekt, also sich aber komplett ausgezahlt hat. Aber ich glaube, wenn man wirklich ökonomisch denkt, ist es vermutlich wirklich besser und günstiger, wenn man halt eben mehr auf CGI vertraut.
Also ich glaube, aber die Frage ist aber, entschuldige Thomas, dass ich unterbreche, die Frage ist aber eben, wenn du viel auf CGI setzt, also ich bin einer der wenigen, der die Hobbit-Filme auch irgendwo mag. Ich finde sie nicht geil, aber ich finde sie okay. Aber ich würde für den Hobbit nicht nochmal ins Kino gehen, weil die einfach für mich von den Effekten her nicht das wiedergeben, wo ich sage, ja geil, da will ich jetzt nochmal ins Kino ran, das will ich mir nochmal angucken. Und ich glaube, wenn du eben sowas wie Herr der Ringe drehst, wo einfach bis heute, also wir reden davon, der erste kam vor 21 Jahren raus. Und selbst heute würde ich jederzeit sagen, ich setze mich da nochmal ins Kino, weil ich die Bilder, weil ich die die Szenen, weil ich die Aufbauten und so grandios finde, ich glaube, das zahlt sich schon aus, weil natürlich viel, viel mehr Leute später diesen Film weiterhin konsumieren. Vielleicht nicht am Boxoffice in den ersten 4 bis 6 Wochen, da bin ich voll und ganz bei dir, Stu. Aber ich glaube, dauerhaft gesehen haben Filme, die eben mehr Haptik haben, die mehr auf Practicals setzen, eigentlich immer einen Vorteil gegenüber der CGI-Brühe, weil CGI wird irgendwann alt und die Props eben sieht vielleicht manchmal ein bisschen cringe aus, aber es sieht immer
das ist unbestreitbar. Ich sagte ja aus einer ökonomischen Sicht.
Also ich glaube, wenn man das hochrechnen würde, dann würde wahrscheinlich die Herr der Ringe Filmreihe jetzt so viel kosten, wie die Serie gekostet hat. Kann man jetzt nochmal in Relation stellen. Ich glaube, man kann da nochmal einen eigenen Podcast vielleicht irgendwann zu machen, wo das Problem aktueller CGI-Sachen ist, weil da gibt es vielfältige Sachen. Unter anderem, dass halt mittlerweile dafür nicht mehr nur 1, 2 Studios engagiert werden, wie es vielleicht mal war, sondern 20, 30 und diese Koordination dieser einzelnen Sequenzen so schwierig geworden ist, dass dann nachher einfach nur noch alles zusammengepackt wird und meistens auch die Zeitfrage dann im Raum steht, also die Studios, dann die digitalen Studios quasi irgendwie nur so, oh, hier in 4 Wochen muss diese Explosionsszene mit allem drum und dran fertig sein. Okay. So, ne? Und das ist, glaube ich, ein vielfaches Problem. Und ich finde, man sieht es an der Herr-der-Ringe-Serie ganz gut gegenüber dem Hobbit, weil in der Herr-der-Ringe-Serie abseits von manchen CGI-Sachen, die ich da auch kritisieren würde, die Orks haben ja wieder praktische Effekte.
Und sehen viel besser
aus als bei Hobbit. Und sehen einfach viel besser aus als im Hobbit. Genau. Und das macht den Unterschied dann. Und ich hoffe, dass das irgendwann auch wieder zurückgeht. Tatsächlich, dass das wieder mit CGI ein bisschen weniger wird an manchen Stellen und wieder mehr mit praktischen zusammengearbeitet wird mit CGI. Ich glaube, das wäre die Lösung. Aber das ist ein anderes Thema tatsächlich erstmal. Aber ja, ich gebe euch recht. Also die haben bis heute Bestand. Und wie gesagt, ich würde gerne im Finale nochmal über eine Sache reden auch. Und ich würde nochmal gerne die Höhle aufgreifen, weil dieser Humor in der Höhle, also erstens, Gimli traut sich ja nicht unter Berge und macht sich ja für sich selbst dann quasi lustig, so von wegen so, ach, ich trau mich nicht, aber ein Elb schon. Ne? Und aber auch danach, wie dann quasi die Geisterhände nach ihm greifen und er das wegpustet. Ey, ohne Witz, ich habe das bestimmt schon 17 Mal gesehen oder so, ne? Aber ich lach mich jedes Mal immer noch weg. Das ist so großartig. Das macht auch so einen Film nochmal wirklich, das, was du gesagt hatte, so eine Substanz, so eine Würze einfach, so ein etwas Lebendiges.
Ja, es ist ja auch so wenig, auch die Wortduelle zwischen Gimli und Legolas, die nehmen ja auch nie überhand, dass du jetzt das Gefühl hast, du bist in so einer Buddy-Komödie.
Genau.
Sondern das ist ja so wohldosiert alles eingestreut, dass selbst wenn du diesen Slapstick-Humor nicht magst, du auf jeden Fall sagen kannst, ja, okay, das ist jetzt eine halbe Minute. Okay, wen interessiert's?
Ansonsten vielleicht noch zu den Geistern und dem Schwur und sowas alles. Vielleicht muss man da auch in der Herr-der-Ringe-Lore noch mal ein bisschen anders drin sein. Ansonsten denkst du dir halt so, okay, er kann das jetzt und er hat jetzt irgendwie die Befehlsgewalt und was bedeutet das jetzt? Und vielleicht ist aber das mit den Geistern auch ein bisschen cheaten am Ende, aber
aber Moment mal, das wird aber in der Extended-Fassung definitiv aufgegriffen.
Es wird aufgegriffen,
und
aber nicht
in. Kommt doch Elrond und gibt doch das Schwert.
Genau.
Wie heißt denn das? Hat er auch schon wieder irgendeinen Namen.
Nasil. Weiß ich
nicht mehr. Nasil. Und er sagt ja, dass dass die Klinge Nasils die Geister verschworen hat und auch nur die Klinge Nasils sie eben aufhalten kann, aber auch befreien kann. Es ist nicht gut erklärt. Es ist vielleicht auch ein bisschen der, ja, das kann das Ding jetzt einfach. Aber ich finde es definitiv ausreichend, um es nachzuvollziehen.
Hier hast du neuen Loot. Das kann Geister befehligen. Geil.
Ja.
Okay. Wollt ihr noch was ergänzen dazu?
Nö.
Mm-mm.
Okay. Dann gehe ich jetzt Richtung Stu und würde mal Frodo und Sam eröffnen. Und zwar um den Titel Eine Reise voller Leid und Schmerz. Stu, möchtest du mal anfangen?
Ja, also Vorsicht beim Reisebuchen, ne? Also das ist ein echt mieser Wanderurlaub, würde ich mal sagen. Also dann lieber für eine Woche schön Spa sich verwöhnen lassen. Ne?
Okay, Miriam. Ja.
Also ich finde, Frodo und Sam sind dann vor allem gegen Ende einfach so Friendship Goals. Also so wirklich, wie man sich eine tiefe, innige Freundschaft vorstellt. Klar, Frodo war sehr heutzutage würde man sagen, sehr toxisch Sam gegenüber und auf jeden Fall kein guter Freund. Aber wie Sam die ganze Zeit zu ihm gestanden hat, das war vielleicht auch schon ein bisschen Selbstgeiselung. Aber die beiden sind einfach, die haben eine echt tolle Freundschaft. Und vor allem gegen Ende, ja, es hat mich auch immer sehr mitgenommen. Also, ja.
Man muss ja auch sagen, was ich schön finde, dass man auch irgendwie merkt, dass Sam genau weiß, dass Frodo halt so toxisch ist wegen dem Ring, ne? Dass es nicht wirklich Frodo ist.
Ja.
Und der macht ja wirklich alles für den. Und wie gesagt, für mich ist diese Freundschaft zwischen denen so, dass für mich das kleine wahre Highlight der ganzen Trilogie. Und meine absolute Lieblingsszene bleibt bei den Gefährten, wenn er ihm hinterher rennt gegen Ende so ins Wasser. Und das wird, wie ich schon zu Beginn sagte, kulminiert ja, das wird ja wirklich bis zum Exzess betrieben und auch schön. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, ob es im zweiten Teil ist oder im dritten. Ich glaube, es ist im zweiten Teil. Aber da gibt es ja auch den einen Moment der Trilogie, wo die vierte Wand durchbrochen wird. Wo Samwise irgendwie so Kaninchen zubereitet und Gollum will aber nicht, weil das Kaninchen irgendwie lieber roh essen will. Und dann guckt Sam einmal so in die Kamera. Das fand ich auch mal ganz schön.
Das ist der zweite.
Ja, das ist der zweite. Ja.
Ja, also ich muss sagen, bei der ersten Sichtung fand ich, also generell beim ersten Mal Sichten der Trilogie fand ich es immer ein bisschen komisch, weil du eben vorher im Auenland Frodo und Sam nie so wirklich als Freunde gesehen hast. Sie sitzen einmal in der Bar und dann hockt Sam unter dem Fenster. Und ich hatte mich tatsächlich damals schon gefragt, also ich hätte ab einem gewissen Moment einfach gesagt, fickt euch. Und tatsächlich war mein erster Gedanke immer, weil Sam ja so viel Angst vor Gandalf hatte, dass er ihn verwünscht und verflucht, dass manche Entscheidungen, die Sam trifft, auch deswegen getroffen werden. Was aber jetzt natürlich nach mehrfacher Sichtung und auch gerade durch die Extended Edition und sowas, durch die Mehrszenen auch von den beiden, natürlich vollkommen obsolet ist. Also es ist, selbstverständlich sind das beste Freunde und Sam ist einfach, ja, das ist, so ein Freund wünscht man sich im Leben, glaube ich. Aber tatsächlich beim ersten Mal gucken der einzelnen Filme habe ich gedacht, es ist mehr die Angst vor Gandalf, die Sam dann da nach vorne treibt, okay, weil was da gemacht wird mit ihm, das ist ja schon scheiße.
Also ich muss sagen, ich finde schon, dass auch die Kinofassung das mit Nuancen sehr gut beschreibt, dass sie sich schon gerne kennen und auch gute Freunde sind. Ja, also
nein, jetzt begreife ich das auch. Aber wie gesagt, damals, als ich das erste Mal gesehen habe und da auch bei weitem nicht so im Thema war, habe ich das alles nicht so ganz verstanden, weil natürlich auch der erste Abschnitt von Frodo und Sam in Die Gefährten ja auch verkürzt wurde für die Kinofassung. Die laufen ja nur los, dann sagt Sam auch, weiter war ich noch nie und schwuppdiwupp sind Merry und Pippin da. Und die haben wenig Screentime, nur zu zweit im ersten Film. Und deswegen war mir das tatsächlich nicht ganz so, war mir das nicht ganz so klar, muss ich sagen.
Was mir an dieser ganzen Reise so gefällt, also erstens neben der all der Dramatik und Epicness, die so stattfindet im dritten Teil, und da kommen wir ja später auch noch zu mit der Fall des von Osgiliath beispielsweise und der Belagerung dann später, das nimmt immer so ein bisschen so Rasanz raus, so ein bisschen Zeit zum Durchatmen, wenn wir tatsächlich die Szenen mit Frodo und Sam bekommen. Und da geht's dann eher um diese Heldenreise tatsächlich, um diese Freundschaft, um diese Herausforderung, um einen Schritt vor dem anderen. Und das hat mir immer sehr gefallen. Deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen, was du sagst, dass das eigentlich das eigentliche Highlight ist. Und das nimmt ja natürlich auch eine sehr, sehr große, auch in dem Fall jetzt Dramatik dann später an, weil ja Gollum diese Variable ist, die dann immer versucht, die beiden auch auseinanderzutreiben. Natürlich mit dem Ziel, den Ring dann für sich zu beanspruchen. Wir kommen ja nachher auch noch zu der Spinne. Ihr wolltet auch alle über die Spinne reden. Das machen wir auch gleich. Alles gut.
Ja.
Genau. Aber tatsächlich da diese Situation, wo dann auch der kurzzeitige Bruch auch stattfindet zwischen Frodo und Sam, das hat dann so ein bisschen auch das Herz gebrochen an der Stelle als Zuschauer. Zumindest empfinde ich das immer so. Natürlich wird dann auch alles gut. Klar, muss auch so sein. Und natürlich dann auch später die Befreiung von Sam, also von Frodo quasi durch Sam. Übrigens da auch wieder großartiger Humor, finde ich. Und später natürlich dann am Schicksalsberg, die letzten Meilen. Das ist ja auch wirklich ganz, ganz hohe Erzählkunst und Inszenierungskunst, wie ich finde. Ja. Genau. Wollt ihr darüber noch reden oder wollt ihr direkt über die Spinne reden?
Ich will eigentlich gar nicht über die Spinne reden.
Okay, Miriam, red doch mal über die Spinne.
Ja, ich habe mich gefragt, warum Spinnen so ein Ding sind. Also bei Harry Potter hat man eine Spinne, bei Herr der Ringe hat man eine Spinne. Was ist an diesen Spinnen? Also warum ist es nicht eine riesige Biene oder sowas? Warum? Also das wäre ja noch schlimmer, ne?
Hast du die Spinne gesehen, dann weißt du warum. Die war geil.
Ja, aber sie war
ist halt einfach, Arachnophobie ist halt keine Erfindung der Moderne. Das ist halt schon damals hatten die Menschen Angst vor den Viechern. Und deswegen, also du, ich muss sagen, wenn ich eine Biene auf dem Hemd sitzen hätte, hätte ich mehr Schiss, weil die mich sticht. Bei einer Spinne, es kommt an welche Spinne natürlich, wäre es nicht so schlimm.
Eine Biene könnte sich auch nicht so anschleichen wie eine Spinne.
Ja, das stimmt voll.
War übrigens also die Szene war ja so großartig, wenn sie sich wirklich anschleicht und du hörst gar nichts. Herrlich.
Ja.
Finde ich immer wieder faszinierend. Nee, aber ich glaube einfach auch, dass die Spinnenphobie eigentlich schon immer da war und da macht es auch nur Sinn, wenn vielleicht die Spinne eine der größten oder die größte Angst des gemeinen Volkes ist, sage ich jetzt mal, außer Krieg, Hunger oder so, dass man sowas dann auch mit einbaut. Also ich verstehe es schon. Und natürlich, so das ist ja so weit von einem Menschen weg oder so, mit 8 Beinen und so viel Augen und so eklig und Glibber und
Vor allem, was halt auch, wenn man sagen muss, warum ich auch so gespannt auf dieses Vieh war, es ist ja so, dass Kankra eigentlich am Ende von die zwei Türme auftaucht, in den Büchern zumindest. Ne? Ja. Und das haben sie uns dann, ich sag mal, in Anführungszeichen verdorben so ein bisschen, haben gesagt, nee, wir bringen das erst im dritten Teil. Und das ist ja, schön ist ja auch, dass dieser Design der Spinne, das ist ja keine Fantasy-Gestalt, es ist einfach nur eine sehr große, ich glaube, Tunnelnetzspinne oder so, die es in Australien auch gibt, weil der Peter Jackson mal erzählt hat, er hätte wohl als Kind eine sehr traumatische Erlebnis gehabt, der hat wohl irgendwie, ist er unter dem Haus rumgekrochen, warum Kinder das auch immer tun müssen, keine Ahnung. Und dann stand er da oder kroch dann plötzlich und dann war so eine Spinne vor ihm und die ist wohl sehr giftig. Und das hat ihn wohl traumatisiert und deswegen hat er dann diese Art von Spinne genommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Tunnelnetzspinne ist, aber es ist auf jeden Fall, ist Kankra im Film eine real existierende Spinne vom Design her, einfach nur eben sehr, sehr groß gemacht. Was ich aber und wieder bemängeln muss, aber was ich immer ein bisschen schade fand, im Film wie im Buch, es ist halt so, die bekommen ja von Galadriel diese Gadgets, nenne ich es mal, und unter anderem dieses Licht und du weißt halt genau, und jetzt kommt das Licht. Und es kommt natürlich. Das ist ein bisschen, ja, schade. Es raubt ein bisschen Spannung, aber nichtsdestotrotz ist halt die ganze Szenerie, wenn Kankra dann auftaucht, schon sehr bedrohlich. Und ey, ganz ehrlich, ich finde das ja so widerlich, wie das aussieht, wenn Frodo da eingespinnt ist.
Ja. Aber das ist halt diese klassische Heldengeschichte auch. Da gibt's natürlich dann auch Items, die du für deine Heldenreise bekommst, die natürlich dann relevant sind, wenn es soweit ist. Ne? Das ist...
Ja.
Da war
ja, wobei in dem Fall
Tolkien halt auch klassisch, ja.
Ja. Aber ich muss aber zugeben, in dem Fall finde ich es gar nicht so schlecht, weil da ist es ja zumindest noch irgendwo etwas erklärbar. Dieses Licht soll ihm einfach Licht spenden, so deswegen geht er durch die Höhle und Kankra kann das Licht ja nur nicht abhaben, weil es einfach hell ist, weil sie einfach 24/7 in der Höhle da von Cirith Ungol rumhockt. Und in Mordor generell jetzt mit Sonne und so jetzt auch nicht so viel ist. Und es ist ja jetzt nicht so, dass nur Galadriels Licht sie auffällt, sondern sie weicht ja nur zurück, weil es per se Licht ist. Hätte es damals Taschenlampen gegeben, wäre es eine Taschenlampe. Das heißt, ich finde jetzt diesen Item-Einwurf von wegen, ja du kriegst jetzt ein
halt
Item und das kannst du jetzt
halt
da
klar,
einsetzen.
Ist halt, das muss, das, also dieses Item muss noch kommen, es ist dunkel, es ist Licht, ah, okay, fertig. Also, ich sag mal so, das wie im Buch auch finde ich, ist der, dass der Anführungszeichen Kampf zwischen Samwise und Kankra jetzt, ja, ist okay, kann man machen. Aber hat mich jetzt nicht so, also das davor und danach fand ich dann aufregender als den Kampf an sich.
Aber der Kampf war cool gemacht, muss ich gestehen. Also auch von der Choreografie tatsächlich her.
Ja, also ich war damals hin und weg im Kino. Weil du ja auch, du wirst ja in Teil 2 damit entlassen, lass sie es regeln.
Ja.
Und gut, wenn du die Bücher kennst, dann weißt du eben, dass da eine riesige Spinne ist. Aber jetzt überleg mal, du sitzt im Kino, hast die Bücher nicht gelesen. Du weißt bis jetzt nicht, was sie ist. Und dann bekommst du einfach so eine fette Spinne dahingesetzt.
Wäre krass gewesen, wenn es irgendwie Frodos Ex-Frau wäre.
Karen, was machst du denn hier?
Ja, genau. Statt wir haben die zwei großen bösen Cars. Kankra und Karen.
Und eben auch, was ich ja irgendwo auch schön finde, ist, dass auch Kankra ja nur verletzt wird und auch nicht mal getötet wird, weil da wäre dann so irgendwo der Moment, wo der kleine Sam dann da einmal zusticht und die Spinne wäre direkt tot, hätte ich jetzt auch komisch gefunden.
Ja, man muss ja auch sagen, dass diese Kankra ja auch eigentlich für niemanden arbeitet, das ist halt einfach ein Tier, ne?
Ja, genau, genau. Und fand ich alles in allem super und wie gesagt, als sie dann über Frodo erscheint und du siehst, wie sie an der Seite entlang rennt und die Beine dann über den setzt und er kriegt das alles nicht mit, weil das auch noch so richtig geil, komplett lautlos gefilmt ist, großartig. Also finde ich immer wieder erstaunlich, diese ganze Szenerie.
Ihr kanntet halt die Bücher schon, aber wart ihr dann bei der Szene, wo quasi Gollum ja in den abstürzt? War die dann schon so von wegen, ah ja, kommt er gleich wieder?
Also, es wäre mir zu früh und zu, also selbst wenn ich die Bücher nicht gekannt hätte, wäre es mir zu früh und zu plötzlich und zu belanglos gewesen, dass er einfach einen Stein gegen den Kopf kriegt und dann da runterrutscht. Also, dass er in irgendeiner Art und Weise wiederkommt, glaube ich, stand nie zur Debatte.
Okay. Über eine Sache würde ich noch gerne reden, bevor sie da quasi die Treppe hochsteigen und zur Spinne kommen. Sehen wir ja noch Minas Morgul. Ne? Das war ja früher mal eine Stadt Gondors, Minas Ithil. Und dann gibt's ja den, ich glaube, den ersten Skybeam der Blockbuster-Geschichte dann, der dann nachher ja immer wieder aufgekommen ist. Aber ich finde, das ist auch nochmal eine richtig coole Szene, wie quasi die, das ist ja so dieser Startschuss auch am Ende für den Krieg, für das letzte Gefecht quasi, was dann stattfindet von den Menschen. Wie fandet ihr das denn?
Ja, großartig.
Okay, gut.
Es ist ja so,
dass... Du stellst Fragen, Thomas.
Also, nein, sorry.
Das geht ja auch jetzt so ein bisschen noch in die andere Geschichte rein, in diesen, wie hast du es genannt, Thomas, der Blick nach Gondor.
Ja.
Dieser Skybeam, das ist ja, es verdunkelt ja die Erde. Und ich finde es eigentlich so ganz schön, wie dann so nach und nach aufgezeigt wird, okay, jetzt können die Orks nach Osgiliath, jetzt können die Orks auf die Pelennor-Felder, jetzt können die Orks eben nach Minas Tirith. Und finde ich ganz cool gemacht. Also, und auch dieses coole Bild von diesem dunklen Schloss, was eh schon imposant ist, dann hast du dieses Licht darüber. Und das ist ja, es gibt ja so viele Szenen, wo das gar nicht im Fokus ist, aber du siehst es immer im Hintergrund und ich finde, es sieht immer wieder gut aus. Also, ja. mir hat's wirklich gut gefallen. Und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, als dann die Tore von Minas Morgul aufgehen und die ersten Orks rausrennen, und dann rennen die da irgendwie einen Kilometer den Berg rauf und die laufen da immer noch raus. Dann habe ich mir schon gedacht, okay, ich bekomme später was richtig Fettes geboten.
Okay, habt ihr noch was zu ergänzen?
Ich habe mich nur gefragt, wenn Sam angeblich das ganze Lembas-Brot gegessen hätte, wie hätte er sich überhaupt noch bewegen können?
Naja, er braucht die Energie. Frodo ist nicht einfach. Schlepp du dir mal den ganzen Heimweg.
Ja, okay. Also.
Außerdem haben wir doch vorher...
Das sind spezielle Hobbit-Mägen.
Genau, haben wir doch vorher die Szene, wer war es? Merry oder Pippin, die, glaube ich, drei davon gegessen haben.
Drei, genau.
Ja. Das ist Lembas Brot. Ein einziger Bissen füllt den Magen eines ausgewachsenen Mannes. Wie viel hattest du? Vier.
Okay, dann werfen wir doch mal tatsächlich den Blick nach Gondor. Wie fandet ihr denn da die ganze Szenerie, den Aufbau quasi inklusive Denethor, Truchsess von Gondor?
Okay, ganz ehrlich, was mich bei der Sichtung jedes Mal immer wieder irritiert, ist eine Sache, die ich noch nie richtig nachgeschlagen habe, wobei ich Internet und damit Wikipedia habe, aber was zum Teufel ist ein Truchsess?
Der Truchsess ist jemand, der
Verwalter,
der verwaltet den Königsthron, sofern der König nicht dort ist oder verstorben ist. Also er ist schlussendlich der Vize, also wenn man es so nennen möchte, der Vizekönig, solange bis ein neuer König entweder beerbt worden ist oder neu, ja, gewählt wird, ein König eigentlich auch nicht.
Genau.
Der hält deswegen den Thron warm.
Deswegen sitzt er ja auch nur auf dem kleinen Thron daneben.
Ja.
Okay. Ja, ist tatsächlich, glaube ich, im gesamten Film der Part, mit dem ich am wenigsten anfangen kann. Der hat zwar auch tolle Szenen, und dieser Darsteller, John Noble, der, glaube ich, auch in dieser Fringe-Serie mitgespielt hat, der macht das auch relativ gut. Aber wenn es etwas gäbe bei Herr der Ringe, wo ich sage, okay, das könnt ihr jetzt skippen oder könnt ihr vorspulen, wäre es das. Das hat mich nie so richtig bewegt. Vielleicht auch einfach, weil es halt immer zwischen den Sachen mit Aragorn und halt eben Samwise und Frodo war, die ich allesamt irgendwie interessanter fand und spannender.
ich finde, das soll nochmal sehr, sehr stark symbolisieren, diese Schwäche der Menschen.
Hm.
Ne? Quasi, dass da, es wird ja auch gesagt, dass die eher ihre Mausoleen bauen und quasi den Toten nacheifern wollen. Klingt irgendwie komisch. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ja. Ne, anstatt irgendwie tatsächlich nach vorne oder Vision zu haben oder das Volk im Blick zu haben, sondern einfach nur noch auf dem Thron sitzen, weil es den Thron gibt tatsächlich. Und er ist so das Sinnbild dieser ganzen Schwäche, dieser Ignoranz tatsächlich. Und das macht sich ja nochmal sehr, sehr stark bemerkbar, wenn er diese Verblendung hat gegenüber seinem Sohn dann und Osgiliath und sagt, hier, du hättest einfach auf deinem Posten bleiben müssen, dann wäre die Stadt überhaupt nicht gefallen oder die hätte auch gar nicht fallen dürfen und sowas und jetzt reitest du gefälligst. Er weiß es ja in dem Sinne ja auch gar nicht an, sondern gibt dann nachher nur noch das Ehrgefühl, das zu tun. Und dann reiten die ja nochmal los. Und ich finde, das soll nochmal alles symbolisieren und natürlich auch den Weg bereiten für Aragorn, weil er dann natürlich der Dude ist, quasi der Richtige für den Job. Und alle anderen sind halt Kacke. So.
Ja. Mir gefällt dabei auch ganz gut diese Verzweiflung von Gandalf, den du einfach zwei Filme übergesehen hast, wo er immer wusste, was Phase ist. Er hat immer richtig reagiert. Es gab nie Probleme für ihn. Immer hat er alles so hingekriegt. Und jetzt steht er eben vor dem Truchsitz. Und egal, was er tut, egal, was er sagt, egal, was er macht, er kann die Tatsache einfach nicht abändern. So, er muss sich eben darauf verlassen, entweder verstößt er gegen die Regeln, wie zum Beispiel das Anzünden der Leuchtfeuer, aber sonst muss er es einfach geschehen lassen. Und das finde ich, ist ein netter Arc jetzt für die Figur von Gandalf selbst. Hat mir das auch ist eigentlich so ein ziemlich
bisschen, ein bisschen eine realistischere Gefahr, also so Machthungrigkeit, jetzt nicht verbunden mit irgendwelchen Fantasy-Wesen oder Magie, sondern so wirklich realer, realistischer Machthunger, was den Truchsess meiner Meinung nach auch zu einem, naja, nicht großen Gegenspieler, aber schon zu so einem, also ich fand den schon immer sehr gruselig, also ich fand den teilweise sogar schlimmer als Saruman.
Ja, würde ich aber voll und ganz auf deiner Seite sein.
Auf jeden Fall. Wobei man ja auch sagen muss, Saruman hat ja auch gar keine richtige physische Erscheinung die meiste Zeit, ne? Der ist ja wirklich mehr so, ja, fast schon Geist.
Nee, das ist Sauron.
Ach, ja.
Verdammt. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf, ja?
Wir sind hier Experten.
Ich höre euch weiter zu, Mensch.
Ich muss gestehen, nochmal einen Blick auf Osgiliath zu werfen, finde ich ganz interessant, weil die kurze Schlacht, die da gezeigt wird, die ist zwar eigentlich für den ganzen Plot völlig irrelevant, also an der Stelle, weil es ja nur ein Zwischenschritt ist, um dann zur Stadt zu kommen. Aber ich finde, da wird trotzdem, obwohl es ja eigentlich nur so ein Nebenschauplatz ist, so viel Zeit und Aufwand auch reingesteckt, um das nochmal zu inszenieren, inklusive Orkschen Landungsbooten, ja. Wie geil ist das denn eigentlich?
Aber
also, ja, mochte ich immer.
Wo du gerade von Osgiliath sprichst, was ich in der Szene oder in dieser ganzen Schlachtszene dort sehr schön finde, ist, dass du endlich mal siehst, dass die Orks auch, ja, dass sie auch was können.
Ja,
dass
genau. Doch das meine ich, ja, das meine ich ja, genau.
Wir haben das Ding in die Gefährten, dann rennen die Uruk-hais hinterher, aber schlussendlich sind sie Schwertfutter, sind wir ganz ehrlich. Mhm. Die meisten werden dann von den Kriegern da kaputt gemacht. Bei Helms Klamm können sie auch nur die Überhand gewinnen, weil es A, viele sind und B, weil Saruman eben diese Bombe gebaut hat, um den Klammwall einzureißen. Das heißt, so wirklich sagen, ja, das sind coole Kriegsherren oder so, das kannst du ja auch nicht. Und gerade bei Osgiliath finde ich, dass du eben siehst, ja, okay, die können doch was. Also, die sind schon in der Lage, da irgendwie so eine Stadt einzunehmen. Die können taktisch denken und so. Und das finde ich ganz schön, dass die Orks jetzt durch den Angriff auf Osgiliath eben noch, in meinen Augen noch ein bisschen gefährlicher wirken als vorher.
Und ein unterschätzter Filmbösewicht an der Stelle ist Gothmog, quasi der Anführer der Orks.
Der Kriegsherr, ja.
Ja, weil ich finde den irgendwie nice, muss ich
gestehen. Der hat einen Namen?
Ja, der hat einen Namen. Das ist der Statthalter sogar von Minas Morgul.
Gothmog.
Also nur so mal am Rande.
Und ich fand auch diese ganze Osgiliath-Sequenz für, auch jetzt gut, in der Extended-Fassung ist der Film ja eh etwas blutiger, länger und auch ein bisschen brutaler. Mhm. Aber ich fand die, wenn du da wirklich siehst, wie die Menschen da eins nach dem anderen so auch onscreen da abgeschlachtet werden, fand ich die schon relativ düster damals.
Ja, ist sie auch, ja.
Wobei, ich glaube, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, ist, glaube ich, die einzige Extended-Fassung, die auch die FSK 12 ist, oder? Die anderen waren 16, meine ich.
Warte, ich hab's gerade neben mir liegen.
Was mich aber wundern würde, weil immerhin sehen wir ja auch fliegende Köpfe, also abgetrennte Köpfe nachher.
Hm. Ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass der auch ab 16 ist.
Nee, also ich bin hier gerade bei Schnittberichte und da steht wirklich drin, die Extended-Fassung ist ab 12 von Die Rückkehr des Königs.
Okay, okay. Vielleicht dachte man einfach dann schon zwei Jahre später, damals 2003, so, ach komm. Ist nicht mehr so schlimm, wenn fliegende Köpfe zu sehen sind.
Ja. Okay, die zwei Türme, die ist ab 16.
Ah, das ist ja verrückt.
Nee, die ist auch ab 12. Die Gefährten ist ab 16. Ja, okay. Googelt es selbst nach, dann wisst ihr es auch.
Ja, okay. Jetzt bin ich verwirrt.
Ich auch. Gern geschehen. Mach weiter.
Gut. Wollt ihr noch was zu Gondor sagen?
Nee.
Ich würde noch.
Doch, doch eine Sache. Ich meine, du fragst dich ja die Sache da mit den komischen Feuern. Ich frage mich bei solchen Städten, die armen Leute, also, die würden doch töten für einen Aufzug, oder?
Ja, das habe ich mir allerdings auch schon oft gedacht. Und ich glaube, wahrscheinlich gibt es da auch irgendwo Aufzüge, so Lastenaufzüge, wo auch Personen mitfahren können. Aber das nur so am Rande. Ja. Aber ich finde tatsächlich das Design, also was mich immer stört, ist das Umland von der Stadt. Weil das sieht so richtig fucking trostlos aus. Wo ich mir denke, so, habt ihr keine Felder, gibt's da keine Dörfer und sonstiges? Das hat mich immer irgendwie so ein bisschen gestört, aber es ist natürlich auch der Sache geschuldet, dass da gleich eine Riesenschlacht stattfinden wird und das kannst du ein bisschen stören.
Vergiss nicht, dass du Minas Tirith auch einmal ganz kurz in die Gefährten siehst. Und da ist das Land um Minas Tirith teilweise auch noch grün. Also die Pelennor-Felder sind teilweise eben auch noch grün.
Ja.
Und ich erkläre mir das eigentlich nur so, weil die, du hast es ja auch in die zwei Türme gesehen, wenn die Orks da durch Rohan gehen, die hinterlassen ja eben nur wüstes Land. Und ich hatte mir das so erklärt, dass sich eben komplett Mittelerde durch diesen nahenden Krieg verändert. Ja, ist ein bisschen trostlos, aber ich glaube, es hätte vorher anders ausgesehen.
Okay. Ansonsten finde ich das Design der Stadt von Minas Tirith ist einfach richtig on top. Also das ist, ich weiß nicht, wie sehr es in den Büchern eigentlich beschrieben ist oder ob es da vorher mal ein Bild tatsächlich irgendwie schon mal zu gab oder so, aber ich finde vom Layout, vom Design her trifft's einfach dieses prächtige, diese Vorstellung von dieser Herrschaft von Gondor auch irgendwie. Mhm. Und ich bin gespannt, wie sie das in der Serie jetzt fortführen, weil da wird ja dann irgendwann ja das Königreich ja auch gegründet und diese Stadt ja auch angefangen zu bauen zumindest. Das ist nochmal so an Rande. Okay. Wollt ihr euch in die Schlacht schmeißen?
Ja. Mach jetzt die Schlacht!
Ja, komm, mach.
Okay.
Nein, Stu, wenn du noch was Wichtiges zu sagen hast, hoffe ich, das ist sehr wichtig.
Ich hatte tatsächlich eine Frage, die jetzt ein bisschen in die Richtung dieser Serie geht, wo ich ja nur die ersten zwei Folgen geguckt habe und dann für mich entschlossen habe, es interessiert mich nicht genug. Aber hattet ihr, wenn ihr die Serie geguckt habt, das Gefühl, dass ich das, ich weiß, es gehört irgendwie nicht zusammen oder so, aber das Gefühl, dass diese zwei Welten, also die Kinofilme und die Serie schon irgendwie zusammengehören oder reibt sich das für euch?
Oh, ist schwierig zu beantworten, ehrlich gesagt. Also sie dürfen halt sich nicht so sehr darauf beziehen. Ich glaube auch allein rechtlicher Natur her. Deswegen gibt es natürlich auch keine Wiedererkennungsmerkmale allein in der Landschaft oder sowas. Und die Serie hat halt auch ein Problem, weil sie so einen riesen Zeitlauf komprimiert aktuell, was eigentlich in dieser Herr-der-Ringe-Lore viel, viel länger auch dauert und über Jahrhunderte hinweg und sowas. Mhm. Das ist ein großes Problem. Ich finde aber, zumindest zum Finale hin, ich will jetzt nichts verraten, nichts spoilern dazu, aber ich habe das Gefühl, dass sie zumindest in die Richtung gehen, sodass es Ähnlichkeiten gibt, sodass man zumindest das Gefühl haben könnte, dann enden wir irgendwann in Herr der Ringe.
Also ich hatte während der Serie schon ein-, zweimal das Herr-der-Ringe-Gefühl, so ein bisschen, will ich es mal nennen. Und ich habe mich gefreut, dass sie für die Orks tatsächlich, was wir jetzt hier ja gelobt haben, auch praktische Effekte verwendet haben. Außer, das war das krasseste CGI, was ich je gesehen habe, aber das waren doch Masken, oder?
Ja, das sind Masken.
Ja, ja. Das fand ich richtig gut, wieder so back to the roots.
Also ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin. Ich bin Fan der Serie. Ich will sie jetzt nach der ersten Staffel noch nicht zu groß in den Himmel loben, aber ich hatte schon bei den Designs das Gefühl, dass sie sich ganz stark daran orientieren.
Ja.
Und auch wenn sie eben nicht kopieren dürfen, beziehungsweise nicht zu nah dran dürfen, dass das, was sie zeigen könnten nach den vier Staffeln, definitiv an in etwa das erinnert, was du in Herr der Ringe siehst.
Genau.
Also gerade jetzt habe ich diesen Inselstaat vergessen. Wie hieß der denn nochmal?
Numenor?
Numenor,
ja. Also, wenn du da die Gebäude gesehen hast oder auch die Statuen, die ja sowas von an die Argonauten aus Die Gefährten erinnerten oder die Gebäude eben auch dann so ein bisschen in Anklang an Minas Tirith, fand ich schon gut gemacht. Also ich hatte, wie Miriam auch, immer mal wieder die Herr-der-Ringe-Vibes, auch wenn die Serie etwas mehr auf Epicness setzen sollte in den nächsten Staffeln. Aber vielleicht muss man es irgendwann als Gesamtkonzept einfach sehen.
Ja, schließ mich da an. Okay.
Dann Schlacht jetzt.
Dann die größte Fantasy-Schlacht aller Zeiten und vermutlich etwas, was wir in 100 Kinojahren nicht nochmal zu sehen bekommen. Leider. Wie fandet ihr das Ganze? Vom Aufbau, von der Durchführung, von der Inszenierung bis hin zum Wir haben gewonnen. Was haltet ihr davon? Kühne.
Geil.
Ja, dann fange ich wieder an. Ich wollte mich jetzt nur nicht vordrängen.
Yes, du sagst doch eh wieder, er hat Frodo und Sam vermisst in der Schlacht und fand es langweilig.
Nein, ich habe gerade eben einmal auf deine Frage ganz kompakt geantwortet mit geil.
Okay, gut.
So, das kann der Kühne jetzt genauer ausführen.
Also ich glaube einfach, größte Fantasy-Schlacht bisher, ja. Wahrscheinlich auch eine der besten Fantasy-Schlachten, wobei man sich jetzt streiten kann, ist Helms Klamm dramaturgisch besser oder die. Ich glaube, das Besondere an dieser Schlacht ist die Länge und die Ideen, die dort einfließen. Weil alleine der Aufbau, also ich wage jetzt mal ins Blaue zu raten, dass diese ganze Schlachtsequenz um Minas Tirith bestimmt über eine Stunde geht. Mhm. Locker.
Ja.
Mit allem, also mit der anfänglichen Belagerung, wie die Fellbiester die Katapulte weghauen, bis sie dann den Grond holen und der Ritt der Rohirrim und alles Mögliche. Also ich würde behaupten, das ist gut und gerne Minimum eine Stunde Filmzeit, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und weil du eben so tolle Ideen dazwischendurch hast und immer wieder andere Schauplätze, aber nie, dass du das Gefühl hast, nicht zu wissen, wo du dich befindest, sondern du als Zuschauer weißt immer ganz genau, aha, die befinden sich dort, die anderen befinden sich gerade da und wenn die das machen, könnte das passieren. Das ist so gut einfach ausgearbeitet. Für mich ist es die beste Filmschlacht aller Zeiten. So viel kann ich schon mal vorweg spoilern.
Sie hat ein Problem, wie ich finde. Es ist das erste Mal bei der gesamten Trilogie, dass du halt merkst, dass da die Effekte nicht ganz so rund sind. Weil sie haben ja auch viel nachgedreht beim dritten Teil, das darf man nicht vergessen. Und da sind schon ein paar Einstellungen, die sind nicht so gut gealtert. Trotzdem, ja, es ist eine der besten, wenn nicht sogar die beste Filmschlacht, die es gibt. Sie hat ein paar Ähnlichkeiten vielleicht auch mit Braveheart, aber ich bin ja kein großer Braveheart-Fan. Aber wenn Mel Gibson da irgendwie schreit für die Freiheit, dann ja, ist mir egal. Aber wenn Aragorn sich einmal noch so kurz umdreht und fast schon im Flüsterton sagt, für Frodo.
Das ist doch auch ganz woanders.
Das ist doch später erst.
Das ist am Schwarzen Tor.
Ja. Ja. Tut mir leid, ich wurde von meinen Emotionen übermannt. Ich bin über der Stelle.
Über diese Szene werden wir gleich aber noch sprechen.
Können wir über die Olifanten reden?
Ja, die Szene aber nur als einer.
Kannst du gerne tun, ja.
Also ich fand die Olifanten, die waren, glaube ich, mit das Krasseste an der Schlacht. Also als ich die damals das erste Mal gesehen habe mit den Haradrim. Ja, ich weiß es nicht aus dem Kopf, ich habe es mir ergoogelt. Die reiten ja diese Olifanten. Also das war so krass, wie da an den Stoßzähnen diese Waffe, also was war da nochmal? Stacheldraht dazu.
Aber ich glaube, der war noch nicht erfunden, deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob es wirklich Stacheldraht sein sollte.
Irgendwas, was wehtut, war da auf jeden Fall. Und da gibt es ja diese Szene, in der Legolas einen Olifanten tötet sozusagen. Und ich weiß noch, wie ich diese Specials geschaut habe und Orlando Bloom meinte, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals getan habe. Und das war wahrscheinlich dann irgendein Stuntman oder so. Aber das fand ich ziemlich, ziemlich cool.
Also ich glaube, das ist eine der Szenen, die Stu meinte. Dieser ganze Angriff auf den Olifanten, wenn Legolas hochspringt. Mhm. Also da siehst du schon wirklich klar, dass es zumindest aus jetziger Sicht etwas veraltetes CGI ist.
Also genau. Als Kind habe ich das nicht gesehen.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht.
Ja, da will ich auch noch mal einen Bogen schlagen. Olifanten. Könnt ihr euch noch bei King Arthur an die Anfangsszene erinnern, wo es auch so einen riesigen Elefanten gab?
Ja.
Welchen was, King Arthur?
Dem von Guy Ritchie.
Okay.
Was ist es mit großen Elefanten und Fantasy-Settings? Also ich habe die Frage schon bei der Spinne das gestellt.
Das glaube ich an Hannibal, ja, an, genau. Dieser, ja, an der Geschichte, wie Hannibal die Alpen überquert hat, um nach Rom zu kommen. Ich glaube, das ist einfach auch so in unserer Historie verankert. Und außerdem, Elefanten sind halt groß. Jeder weiß, wie ein Elefant aussieht, weil jeder von uns hat den schon mal im Zoo gesehen. Ich glaube einfach, dass damit kann man was anfangen. Genau. Wobei, auch noch ein Kritikpunkt an Herrn Tolkien, ey, der Name Olifant ist halt echt billig. Sorry.
Aber ja, zumindest also sind es keine Ottifanten, ja?
Das wär's. Und hinten die Ottifanten, Hollerito.
Olifanten hießen ja die Trophäen, die aus Elfenbein waren, die damals im 13. oder 15. Jahrhundert da gesammelt wurden, hatte ich mich nochmal belesen. Ja, aber eigentlich sind Elefanten ja sehr friedvolle Tiere.
Ja, aber das kann ich dir tatsächlich erklären. Also zum einen mit Hannibal und seinem Siegeszug nach Italien, der erfolglos geblieben ist, obwohl er gewonnen hat. Und aber davor auch schon mit Alexander den Großen, der seine Expansion nach Indien vorangetrieben hat und dort tatsächlich auf Stämme getroffen ist, die mit Kriegselefanten gegen ihn gezogen sind. Und das ist in die Kultur damals übergegangen und es gab ganz viele Wandmalereien dazu und Banner und sonstiges. Und ich glaube, das hat einfach Bestand gehalten über die Jahrhunderte hinweg und ist dann einfach in Geschichten hat Einzug gehalten. Ich würde aber gerne
wegen dem Namen, ganz kurzer Einwurf nur, ja. Die heißen Mumakil eigentlich. Ich glaube, im Buch werden sie auch Mumakil genannt.
Das kann sein. Echt? Ja. Mhm. Ich würde nur gerne Theo den in Strategie bezüglich Reiterei gerne unterrichten. Weil man reitet nicht mit der Reiterei direkt auf solche Viecher zu, sondern geht über die Flanken, aber naja, gut.
Ja gut, aber er ist ja auch erst seit gefühlt 3 Tagen der selbst, ne? Also jetzt.
Das wollte ich immer schon mal sagen, weil das fand ich immer Schwachsinn.
Spielt da wo einer Tabletop und weiß, wie er angreifen muss?
Ja, nein, nee, das nicht, ja, aber ich...
Der Thomas besteht aus kleinen thematischen Monks. Es gibt auch einen militärischen Monk in ihm.
Ja, tatsächlich. Und ich interessiere mich sehr, sehr für tatsächlich Kriegsgeschichte, Kriegsstrategien und Taktiken und so.
Aber es ist so lustig, ich stelle mir irgendwie vor, so Thomas als als Berater an Theodens Hof. Okay, Theoden, machen so von links, dann können wir sie einkesseln, wenn wir da richtig in die Flanke rein. Einfach drauf zu.
aber nein, wir machen das einfach drauf.
Okay. Aber wir könnten ja auch, nein. Wer ist hier der König? Hm?
Aber meine Frage, es gibt ja quasi auch noch so den dritten großen Bösewicht da oder den vierten, es gibt ja noch Saurons Mund, diesen einen Ork, dieser weiße Ork, der diese Geschwulst im Gesicht hat. Ja,
Gothmog.
Das ist der Gothmog, von dem ich gerade schon gesprochen habe.
Ach, Gothmog. Ach so, ich dachte, du wolltest nur wieder Gothic spielen oder so. Nee, egal. ich muss ja sagen, also, der ist schon cool, aber irgendwie, das Design, also, weiß nicht, es sieht halt wirklich so aus, wie er entstanden ist, nämlich, dass Peter Jackson wohl in diese Beta-Werkstatt gegangen ist, hat diese Maske gesehen, hat gesagt so, gib mir mal das Zeug, und hat dann auch irgendwie nochmal so eine Spure Gips so einfach drauf gedonnert. So sieht der auch ein bisschen aus.
Er sieht halt aus wie eine Pizza, die nicht fertig geworden ist.
Mm, Pizza, lecker.
Aber was ich viel schlimmer finde, sein Tod quasi, weil er ja am Ende dann so nebenbei eigentlich ja von Aragorn getötet wird. So, zack. Ja. Der wahrscheinlich noch nicht mal wusste, wer der Typ ist. Ja, egal.
Ach, das fand ich aber ganz nett, dass nicht eben jeder Bösewicht da sein riesiges Finale noch bekommt, sondern dass eben in so einer Schlacht auch sowas einfach passieren kann.
Ja, es war halt auch so lustig, weil er halt davor gibt's ja diese schöne Szene, wenn er einfach so daneben steht, wenn er die Katapulte daneben ihn einschlagen und er einfach so noch daneben spuckt und einen auf cool macht. Und muss ich auch sagen, das fand ich auch ganz nett, dass er da so fast schon nebensächlich umgenietet wird. Ja. Ob jemand dann Aragorn gesagt, ey, übrigens, du hast ja gerade eben voll den Ultra-Ork umgebracht. Ach, wirklich?
Ach, wirklich? Der zählt trotzdem nur als einer.
Ja, genau. Weil der beste Ork-Kill bei Aragorn bleibt einfach der Uruk-Hai aus dem ersten Teil.
Das stimmt. Punkt.
Ja. Ja. Ich fand auch cool, dass der also den Hexenkönig von Amar habe ich auch immer geliebt. Mhm. Den fand ich super. Auch sein Ende. Kein Mann kann mich töten. Ich bin eine Frau. Fand ich trotz alledem, obwohl es jetzt mittlerweile Meme-Material ist.
Was eine großartige Szene tatsächlich, ja.
Finde ich
absolut super. Aber selbstverständlich, und wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen. Also bei mir, ich hatte mir jetzt vor kurzem eine neue Soundanlage zugelegt und die erste Szene, die natürlich die Soundanlage auf die Probe stellen sollte, ist der Ritt der Rohirrim.
Musikalisch und auch ein Meisterwerk. Ja.
Das ist eine der epischsten Szenen ever. Ja. Also, wie viel Epicness kannst du in eine Szene bringen? Und Herr der Ringe so, ja, kann ich. unglaublich. Also dieser Aufritt, die Bilder dabei, die Musik, die du schon angesprochen hast, Thomas, aber dann auch einfach dieses, so, wir reiten jetzt los. Und das ist jetzt so das Erste, oder ich finde das eigentlich ganz schön zu sehen in dem Fall, dass du einfach mal sehen kannst, wie auch so eine berittene Staffel einfach, was sie auch anrichten kann. Dass sie einfach da durchwämmst, ja. Und dann ist alles egal. Lass da 10.000 Org stehen und durch.
Und ich meine, das ist ja noch nicht mal
schwer. Deswegen werden sie auch genannt, die Wämser von Rohan.
Ich meine, das ist ja noch nicht mal schwere Reiterei. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie die Briten damals mit schwerer Reiterei quasi in die Schlacht gezogen sind. Also da ist das ja schon krass, ja.
Also, die müssen so Rückenschmerzen gehabt haben.
Oh, ich habe heute wieder 100 Leute überlaufen. Oh, mein Rücken, ne? Oh.
Ja. Nee, also alles in allem wirklich absolut großartig. Aber das Ende der Schlacht gefällt mir wiederum nicht.
Ja, also was ich nochmal ergänzen will, es gibt halt, das hast du, glaube ich, auch schon erwähnt und du jetzt quasi nochmal ergänzt, es gibt halt so krasse Highlights innerhalb dieser ganzen Zeit, die ja immer wieder unterbrochen wird, ja auch mit Frodo und Sam, ne? Und das ist da.
Nee. Ich glaube tatsächlich, dass wir die letzte Dreiviertelstunde ausschließlich die Schlacht sehen.
Sicher?
Glaube ich nicht. Nein.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich habe ihn jetzt wirklich ein paar Monate nicht gesehen, aber ich bin der Meinung,
ich habe ihn ein paar Monate nicht gesehen, geht auch schön.
Aber ich bin der Meinung, da wird's auch noch mal.
Ja. Also wenn ich mir das hier angucke, ich habe hier die Kapitel und es wird am Anfang unterbrochen und zwar mit den Korsaren und Kankras Lauer.
Ja.
Dann kommt Ground, der Hammer der Unterwelt und ab dem ist nur noch die Schlacht. Oh nee, Entschuldigung. Einmal die Entscheidung von Meister Samwise. Aber dann war es das auch. Also du hast zwei Kapitel innerhalb des Films, die das unterbrechen. Und sonst wirklich von der ersten Belagerung.
Ja, das ist schon sehr es wird schon sehr dauerhaft gezeigt. Aber es wird auch zwischendurch nochmal unterbrochen, dass du kurz durchatmen kannst zumindest.
Es wäre nämlich echt keine gute Entscheidung gewesen, das wirklich eine Dreiviertelstunde komplett einfach laufen zu lassen.
Naja gut, aber du hast ja auch die Pausen dadurch, dass du siehst, was mit Denethor passiert, ne? Du hast ja auch immer noch diesen ganz kurzen Blick darauf, dass er ja sich noch anzünden will und so.
Zwei Logiksachen. Es tut mir leid.
Ich glaube, ich weiß, welche
Gott,
du meinst.
Ich bin weit raus hier.
Erstens, wie kriegen sie diese Riesensteine auf die Katapulte? Weil das sind ja teilweise Häuser, die sie da schmeißen. Das ist das eine, weil da brauchen sie ja theoretisch einen Katapult fürs Katapult, um das Katapult zu benutzen. Und Denethor ist tot.
Der rennt relativ weit.
Er kommt weit. Also wir haben ja hier in Mecklenburg, wo ich herkomme, ist ja die Störtebeker-Geschichte mit seinem Kopf und er rennt dann an den Leuten vorbei und alle sind dann begnadigt. Aber ja, das,
mal, wie viele Leute er befreien hätte können, wenn er auch rennen würde.
Genau, aber das toppt echt alles. Also das ist schon nicht ohne, ey. Marathon kannst du da so laufen.
Also Thomas, da muss ich dir jetzt was erklären zu.
Ja,
jetzt. Das ist ein Fantasy-Film.
Ach, aber das ist halt nicht alles. Echt. Das erklärt alles. Okay.
Naja, aber der hatte ja auch einen richtig dicken Mantel an, oder?
Ja, genau, das ist es. Danke, Miriam. So.
Weißt du, und deswegen ist es auch gut, wenn in solchen Podcasts Frauen dabei sind, weil die haben das Auge genau dafür.
Ah.
Ich wäre auf den Mantel nicht gekommen.
Ja, das war so ein dicker, ranziger Mantel. An den kann ich mich noch ganz genau erinnern.
Ihr wisst aber schon,
dass bestimmt noch ein bisschen Tomate und Hähnchen.
Ihr wisst aber schon, dass man unter Feuer nicht so gut atmen kann, ne? Egal.
Thomas.
Aber es ist eine coole Szene. Also das muss ich ja dem zugestehen. Ne? Also darüber kann ich ja auch hinwegsehen. Also A, weil es natürlich ein Fantasy-Film ist.
Vielleicht beschwert er sich, dass die Szene, in der Legolas auf diesem Elefanten oder Elefantenrüssel runterslidet, ist unrealistisch, weil die Haut der Elefanten ist viel zu rau dafür.
Ja, aber er trägt es trotzdem cool. Nee, aber es ist ja tatsächlich auch wirklich eine grandiose Szene, wie er da runterpurzelt und da unten wird riesen gekämpft, also total gekämpft. Und Gandalf spielt eine ganz, ganz große Rolle auch innerhalb dieser Schlacht, weil er ja quasi so mehr oder weniger das Kommando übernimmt. Es gibt ja immer, ich muss immer schmunzeln bei der Szene, wenn er dann zum Tor kommt und die Soldaten ja so ein bisschen weglaufen wollen und das Tor ja gleich zerspringt und er dann sagt so, egal was durch dieses Tor kommt, ihr seid Soldaten Gondors und dann kommen die Viecher da durch und machen einfach mal alles, die ganz kompletten Reihen weg.
Die Höhlentrolle mit ihren Hämmern.
Ja, genau. Und ich würde mir dann aber auch als Soldat auch denken so, okay, fuck it, ich bin weg.
Ja.
Ja, super.
Egal, was passiert, ihr werdet, Höhlentroll kommt und dann Gandalf so, verpisst euch am besten.
Genau, macht's gut.
Macht's gut.
So, wir waren aber bei den Geistern und...
Genau, also...
Aber da waren wir doch schon lange weg.
Nein. Nee,
das so. Ende der Schlacht ist in meinen Augen wirklich... Ich weiß, warum sie es so gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, sie hatten einfach keine andere Möglichkeit, diese Vielzahl an Orks dann irgendwie logisch kaputt zu machen innerhalb des Filmes. Aber ich finde es schwach, dass dann einfach die Geister da durchgehen wie so eine grüne Wolke, weil, ja, wären die eine Viertelstunde eher da gewesen, dann hätten die anderen, die hätten gar nicht kämpfen müssen. Weißt du, das ist so, das finde ich ein bisschen faul, dass einfach die Geister da durchrushen und dann war's das einfach.
Ja, die hätten mal schneller sein müssen. Also ja. Da gebe ich dir recht, es ist auch eine witzige Szene an dem Hafen, wenn da die drei Typen da stehen von den Orks und so rumchillen und die Schlacht beobachten und dann sagen so, ah, die Korsären, das Piratenpack, mal wieder zu spät. Und dann die Geister kommen, ist irgendwie auch cool, die Szene. Und dann kriegen ja zumindest Gimli und
Legolas
nochmal ihre coolen Momente, das ist auch nice, aber dann ist halt alles vorbei so. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass das so ein bisschen so faul auch vielleicht ist, ja. Aber es musste halt auch sein, ja.
Ja, das ist häufig so, wenn du andere Schlachten siehst, so, ah ja, der große Kriegsherr ist kaputt, oh, wir haben gewonnen. Nee, da stehen noch Zehntausende vor der Wand. Da sind noch so viele, die müsst ihr erstmal kaputt machen. Und da habe ich mir da schon gedacht, so, natürlich musste sie das jetzt irgendwie lösen und wie gesagt, bei locker einer Stunde Schlacht reicht dann auch, sonst wird es dann irgendwie auch ein bisschen zu viel. Aber das fand ich nicht die beste Entscheidung. Also wenn die Orks einfach weggelaufen wären und wie im Buch war es ja, glaube ich, so, da haben die Geister ja nur den Hafen mit übernommen und die sind ja nicht auf die Pelennor-Felder noch drauf. Mhm. Und da sind, glaube ich, die meisten Orks dann einfach geflüchtet. Und das hätte ich besser gefunden. Ja. Also das wäre so ein bisschen runder gewesen.
Mal, um hier ein bisschen Luft reinzubringen, ich habe eine Frage an euch und der Kühne kennt das schon. Das ist auch immer das, was er am liebsten macht bei unserem Thekencast, nämlich ein kleines Bodycount-Quiz. Was glaubt ihr denn, wie hoch ist der Bodycount von Herr der Ringe, Rückkehr des Königs in der Extended-Version? Und ja, ich weiß, ist eigentlich total schwachsinnig, aber hier hat sich anscheinend jemand die Mühe gemacht, hat das nachgezählt. Was glaubt ihr, wie viele Menschen, Orks, Geister, schieß mich tot, lassen ihr Leben im Rückkehr des Königs?
10.000.
Mehr als 100.
Mhm. Ich kann so viel sagen, Miriam ist schon mal näher dran an der Lösung als Thomas.
Fünftausend.
Okay. Also laut der Seite Movie Body Counts, MovieBodyCounts, so heißt sie.com, sind es 836.
Ja, aber das kann ja nicht sein.
Nee.
Es gibt hier sogar so eine Zusammenrechnung. Es sind zwei Hobbits, 150 Menschen, 524 Uruk heißen Orks, zwei Trolle, 123 Rohanreiter und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, die meisten Kills von unseren Charakteren hat Aragorn mit 17.
Ja, aber das sind ja wahrscheinlich nur die direkt tatsächlich auch in der Szene zu sehen sind. Nicht
ja, natürlich,
die
klar.
Von weiter weg, ja. Und die Off-Tode.
Ja, klar.
Da kommen wir dann doch eher Richtung 10.000, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, schieb dein Versagen nur wieder gerne darauf. Okay.
Ja,
ja, sorry.
Ja.
Ich wollte das nur einschieben. Ich dachte, der Kühne reagiert dann ein bisschen anders. Ich hatte auf Schluchzen.
Nee, ich hatte mich hier kurz aufgeregt und ich hatte auch mein Mikrofon ausgeschaltet.
Also, gut.
Geschrien. Das Glas, aus dem ich gerade noch getrunken habe, ist jetzt in meinem Schrank.
Aber noch was anderes. Die Aufräumarbeiten müssen danach die Hölle gewesen sein.
Ja. Das stimmt. Aber wobei, das führt auch zu so einer grandiosen Szene, wenn sie dann... Also diese neue Sequenz in den Häusern der Heilung, wie sie erst auf dem Schlachtfeld sind und dann teilweise die Verwundeten finden und sowas, das finde ich einen richtig guten Abschluss für diese Schlacht. Mhm. Da muss ich, also das ist das erste Mal in dem Film, dass mir da dann auch ein wenig die Tränen kommen, muss ich zugeben. Also diese Sequenz mit dem Lied, was dann ja auch noch die Liv Tyler einsingt und so, das finde ich schon toll und episch. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Aber wenn wir jetzt eh schon bei Pippi in den Augen sind, dann lass uns doch mal weitergehen. weil Frodo und Sam sind jetzt beim Schicksalsberg, kurz vor der Möglichkeit, den Ring zu zerstören. Es gibt übrigens davor immer noch eine grandiose Szene, wie ich finde, wo sie sich da verkleiden und dann die Orks ja zum Schwarzen Tor marschieren, weil das letzte Aufgebot der Menschen dann angerückt ist und Aragorn als König dann auch. Und sie ja dann in diese Truppe reingezogen werden. Und dann kommt dieser riesen fette Ork und ruft von Weitem so, Inspektion! Ich finde das immer, das holt mich immer so ab. Das ist so witzig. Ich mache das mittlerweile bei meinem Sohn, wenn er sein Zimmer aufräumen sollte. Dann komme ich den Flur entlang und rufe das genau in der Tonlage. Und dann muss er halt immer selber schon voll feiern, weil er natürlich auch Herr der Ringe schon kennt und so. Großartig. Ja, das nur so am Rande, genau, aber jetzt sind wir da beim Schicksalsberg und jetzt könnt ihr mal loslegen. Ich weiß nicht, möchtest du anfangen?
Ja, er trägt ihn halt hoch.
Okay, gut. Kühne.
Ich weiß genau, worauf du anspielst mit Pippi in den Augen. Bei vielen ist es wahrscheinlich die Szene, trag mich hoch.
Ja. Moment mal, trag mich hoch, das ist ja, also das klingt ja so, als wenn Frodo da so liegen, so, ach komm, Sam, trag mich einfach hoch.
Ich hatte in den beiden anderen Podcasts ja auch schon mal angemerkt, dass es da eine Szene gibt, die mich jedes Mal, warum auch, ich kann mir bis heute nicht erklären, warum, aber jedes Mal den Boden unter den Füßen weggreift. Und das ist noch, bevor die am Schicksalsberg sind, oder das ist, glaube ich, so zeitgleich, wenn die letzten Menschen und natürlich auch die übrig gebliebenen Gefährten vor dem Schwarzen Tor stehen. Die Orks kommen raus, umzingeln alle und dann, was du gerade gesagt hast, wo Aragorn nur so raunt für Florodo und dann rennen alle los. Dabei heul ich. Jedes Mal.
Ja, ich weiß nicht warum. Das ist eine großartige Szene. Ja.
Ich finde das so schön, gerade wenn du die beiden Hobbits noch siehst, wie die anfangen zu schreien und als erstes sogar losrennen und alle wissen ganz genau, ja gut, das war's, wir sterben hier. Ja. Ich finde das in diesem ganzen Kontext, auch eben, was wir vorher bei Frodo und Sam sehen, aber auch eben, was wir in der ganzen Trilogie vorher gesehen haben, finde ich, ist das so der, also warum auch immer, diese Szene nimmt mich immer so emotional mit.
Das Schöne ist ja, dass er es nicht schreit, sondern halt wirklich fast schon flüstert, so dass im Prinzip wirklich nur seine, in Anführungszeichen, Freunde halt es hören, die einen Meter hinter ihm stehen und nicht die ganze Armee um ihn herum. Ja.
Und alle anderen so, was?
Genau.
Was hat er gesagt?
Was? Da ist er stehen.
Das ist halt schön. Aber zum einen mag ich diese ganze Szenerie mit Sam und Frodo halt, weil, muss man auch sagen, sie haben sich ja entzweit und trotzdem ist Sam ihm gefolgt, ja, wie ein guter Freund es macht. Er kämpft für ihn, er tötet für ihn, er macht ja auch ein paar Orks kalt. Was ja auch in den Vorgängerfilmen so cool war, Hobbits können irgendwie gefühlt alles, gibt dir ein Schwert, 3 Minuten Training und zack, ne? Keiner ist mehr sicher vor ihnen. aber der macht das auch mit so einer Inbrunst. Ja?
Hat er überhaupt einen getötet?
Das ist für meinen oben, sagt er doch einmal und sticht den einen ab. Doch.
Ja, der Rest war schon im Buch relativ kryptisch und das war im Film eben auch wieder so eine fast slapstickartige Szene in dem Turm, Orthanc heißt er, glaube ich, wo Frodo gefangen gehalten wird. Die Orks bringen sich alle selber um. Er rennt ja nur mit dem Schwert und dem Helm auf
der Hoch. Mach's doch nicht kaputt.
Ja, Sam bringt alle um.
Ja, dankeschön.
Weißt du was? Ich kenne Herr der Ringe-Fans und die fangen dann, ne? Grüße gehen raus an Schucki und Dominik. die fangen dann hier an, Kommentare drunter zu schreiben. Das bin aber gar nicht du.
Ja, aber ganz ehrlich, die brauchen fast eine Stunde, um nur die Randnotizen zu behandeln, bevor sie überhaupt zur eigentlichen Besprechung der Serie kommen. Grüße gehen raus, so. Gott, wenn wir morgen mit dem Schucki was aufnehmen, eine Kühle, wir können was anhören, das weiß ich jetzt schon.
Ja, wahrscheinlich. Wir sagen es ihm einfach nicht.
Ja, jedenfalls, er tut so viel für ihn und es gibt so viele Leute, ob jetzt Hobbits oder Elben oder Menschen, die gesagt hätten, ey, weißt du was, mach deinen Scheiß alleine. Ja. Und das Schöne ist, ich bin der festen Überzeugung, dass Samwise das nicht tut, weil er der Meinung ist, es muss getan werden, um den Frieden in Mittelerde zu bewahren, damit das auch noch nicht untergeht. Ich bin zutiefst davon überzeugt, er tut's halt für Frodo, weil er sein Freund ist, weil er ihn lieb hat. Ja, es erinnert so ein bisschen wie, als ich mit Kühne letztens Samstagnacht durch Köln gewatschelt bin, ja.
Das wollen wir nicht weiter vertiefen, bitte.
Also ich sehe es aber genauso wie du. Also ich glaube, Dankeschön. Am Ende hatte Sam immer Frodo im Hinterkopf, immer seinen Freund und gar nicht das große Ganze. Also vielleicht nur, weil Frodo das große Ganze, also er hat ja, Frodo trägt ja diese schwere Last von dem Ring. Und Sam trägt dann Frodo mit dieser schweren Last, also wahrscheinlich nochmal dieses kurze Stück, das Doppelte. Ja. Und er tut es aber nicht, weil er die Welt retten will, sondern weil sein Freund seine Hilfe benötigt. Und das ist, ja.
Das ist eher.
Allein dieses Bild so, er trägt, also sein Freund trägt die Last und er trägt seinen Freund mit der Last, ist halt so schön.
Mhm. Ja. Das ist auch. Übrigens, also jetzt mittlerweile ist mir das auch übrigens bewusst, ne, dass das ein Freundschafts-
ja, seit drei Minuten, danke.
Nicht seit drei Minuten.
Übrigens, Sam tötet drei Orks. Ha! Das ist nur mal so am Rande.
Siehst du mal.
Genau, also wirklich großartig, also beides tatsächlich. Ich würde gerne noch den Mund Saurons kurz erwähnen.
Oh, der sieht so geil aus.
Ne, das ist also, ja ein schwarzer Numenor, das wird dann in der Serie nochmal irgendwann relevant werden. Aber der ist also wirklich optisch so gut gemacht von der Maske her.
Kleine Randnotiz, der wird gespielt von Bruce Spence, das ist der Gyrocopter-Pilot aus den Mad Max 2 und 3.
Stimmt, mhm. Ja.
Aber der könnte auch direkt anfangen mit dem Klackern, oder? Wie bei Hellraiser.
Ja, nee, könnte auch ein Zenobit sein, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Nee, ich finde das ja so krass, wenn er immer so lacht. So. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber es muss doch irgendwo im Internet irgendwelche so Cuts geben, wo man einfach was Neues synchronisiert, sodass er einfach einen schlechten Witz erzählt oder so. Und dann immer so, so lacht, weil es ist so. Ja. Ne? Treffen sich zwei Jäger, beide tot.
Ja, genau. Also für Frodo natürlich legendär, müssen wir nicht drüber reden, beziehungsweise haben wir ja gerade. Hm. Und jetzt kommen wir aber mal zum innerhalb des Schicksalsbergs. Und wenn Frodo sich dafür entscheidet, so von wegen, ich mag meinen Ring, aber ich will den nicht wegwerfen.
Wer hätte das gedacht, ne?
Und Gollum kommt und sich dann denkt, das ist aber mein Ring, ich speiß den Finger ab. Ich finde, die Sequenz, wenn die beginnt, und Gollum dann herunterfällt mit dem Ring. Mhm. Und diese Kamerafahrt, die ist ungeschlagen. Ich finde die so, das ist tatsächlich cineastische Perfektion, finde ich zumindest. Das holt mich jedes Mal so ab. Das ist so perfekt einfach inszeniert. Großartig.
Was mich halt wirklich auch mitnimmt, ist dann, wenn er in dieser Lava ist und so langsam schmilzt und dann irgendwie registriert, dass er jetzt stirbt. Aber trotz und dann registriert, dass es jetzt vorbei ist. Das tut mir auch echt leid.
Ja.
Also für ihn. Was ich aber ganz interessant finde, das habe ich jetzt aus der Vorbereitung gelesen, vor zwei Minuten auf Wikipedia, ist, dass im Buch ist es ja wirklich so, dass Gollum ihm den Finger abbeißt mit dem Ring und dann diesen Freudentanz macht und dann halt wirklich runterfällt. Also quasi genau. Ist es ein bisschen Glück mit dabei, um es mal ganz ehrlich zu sagen.
Nur Glück. Also er freut sich, die beiden Hobbits gucken sich das an und weil er sich so sehr freut, achtet er nicht darauf, dass er jetzt eine Schlucht ist und fällt in eine Lava. Mhm.
Genau. Und im Film ist es ja so, dass Frodo ihn so ein bisschen, also mit ihm kämpft und noch ein bisschen mehr so herunterstößt. Das heißt, man könnte sagen, im Gegensatz zum Buch, ist Frodo noch wirklich mehr daran beteiligt, dass der Ring zerstört wird.
Ich glaube aber, das ist notwendig, weil die der Film ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass er Frodo im besten Licht dastehen lässt. Da sind wir ehrlich, bei Frodo und Sam ist jeder Team Sam. Ja. Und ich glaube, das brauchtest du einfach auch, um die Bewandtnis von Frodo da zu machen. Weil es ist ja vollkommen richtig, dass er teilweise eben auch wie ein Arschloch dargestellt wird. Aber ich glaube, es ist wichtig für die Figur Frodo, dass er noch irgendwie wenigstens einen kleinen Teil dazu beiträgt, dass der Ring auch vernichtet wird, außer dass er den dahingeschleppt hat.
Ja, und vor allen Dingen, dass er sich bewusst wird, der Ring ist jetzt vernichtet und ich möchte leben tatsächlich und ich gebe die Hand auch wieder. Wobei ich mir gerade im Kopf gekommen ist, die hätten ja so eine Indiana Jones Szene draus machen können, ne? Ich kann ihn erreichen. Ich Frodo, komm. Ja.
Ja, es ist, also das Ende ist schon schön und ich mag es auch tatsächlich, dass es auch da halt relativ klein gehalten ist. Im Kontrast zu dieser großen epochalen Schlacht ist ja das dann in diesem Krater, sage ich mal, ist es ja wirklich ganz klein. Es gibt ja nur Frodo, Sam und Gollum.
Wobei ich das eh spannend finde, ich weiß noch nicht, wie euer Empfinden da ist. Du kriegst eben 2,5 Filme, wird dir so viel gezeigt und da wurde auch ein bisschen, das Ganze läuft eben auch ein bisschen langsam erzählter. Aber ich finde, spätestens nach der Schlacht und alles, was dann in Mordor passiert, finde ich schon fast ein bisschen zu schnell abgehakt alles. Nee. Was du sagtest mit den, Thomas, mit den, wenn die sich dann noch wie Orks verkleiden, da langlaufen und hier ist noch was und da ist noch was.
Ja.
Also ich finde, das geht fast schon, ich möchte es noch nicht negativ bewerten, aber ich finde, das geht alles so ein bisschen hoppla hopp plötzlich.
Nee, also hatte ich tatsächlich nie.
Nee, hatte ich auch nicht das Gefühl.
Mich auch nicht.
Nee. Da bist du alleine.
Ihr habt alle drei Unrecht. So.
Wie fandet ihr das dann mit der Explosion und dem Ende Saurons und dass die Adler gekommen sind?
Ich muss ja sagen, ich finde ja das Design von Sauron, also am Anfang des ersten Teils, diese Rüstung, finde ich ja geil. Das ist richtig super. Und dieses Auge ist halt, ich kann es verstehen, er hat keine physische Form mehr, er ist mehr so eine Art Geist, eine diffuse Bedrohung fast schon, so ein bisschen wie der Kalte Krieg. Aber
okay, das werde ich zitieren. Sauron ist der Kalte Krieg.
Ja, feuriges Auge, Kalter Krieg, kannst du mich gerne so zitieren. Es ist okay, aber irgendwie, weiß nicht, dieses Auge dann, das dann so, es sieht so ein bisschen komisch aus. So, es hat, also wenn es zwei Augen wären, könnte man dieses Spiel machen, rauf, runter gucken und dann zack.
Was ich da noch ist okay. Genau, ist okay.
Nee, also
das wollte ich eigentlich damit aussagen. Ja.
Die Adler kommen. Über die Adler haben wir ja schon in den letzten beiden, zumindest im ersten Podcast, lange genug geredet.
Gott sei Dank.
Es wirkt für Nicht-Fans wirkt's faul, so dass jetzt auf einmal dann die Adler kommen.
Das hat nochmal eine andere Relevanz seit Hobbit, ne?
Aber eben, es ist okay. So, wir haben jetzt eben so viele Stunden damit zugebracht. Wenn die jetzt auch noch nach Hause laufen müssten oder wenn die sich jetzt von den anderen am Schwarzen Tor anschließen müssten und dann sagen, ja, wir laufen jetzt nochmal zurück, dann wäre auch ein bisschen viel gewesen. Also, du befindest dich ja jetzt in den Endzügen des Films und dafür finde ich es wirklich okay gelöst. Also, keine Beschwerde. Ebenso wie die ganze Ork-Armee ja auch in so eine Schlucht reinfällt, was sich der komplette Boden in Mordor auflöst. Finde ich, ist eine Lösung, die man machen kann.
Passenderweise übrigens sich eine Schlucht öffnet, bis zu den Menschen.
Ja.
Hier würde ich nochmal gerne einwerfen, das, was ich vorhin am Anfang angekündigt hatte mit dem CGI, weil wir sehen ja dann Sauron und den Turm in sich zusammenstürzen und dann quasi die Explosion und sein Tod faktisch. Man wusste quasi nicht, wie man das umsetzen soll per Computer und per CGI und sowas. Und tatsächlich, just bevor es fertig sein musste, so die Lore quasi, hat jemand ein Programm dafür geschrieben und das erfunden, dass das geht. Und hat quasi so diese Szene gemacht und gerettet und das erschaffen. Das ist ja mehrmals passiert bei Weta, als sie diese Produktion hatten. Und das finde ich immer noch richtig krass beeindruckend, welche Revolution auch Herr der Ringe hervorgerufen hat in Sachen Inszenierung und CGI tatsächlich.
Ja.
Da saßen einfach richtig, richtig gute Leute da dahinter.
Okay, wollt ihr noch was zu Adler und jetzt ist erstmal Schluss?
Haben wir schon über den Fingersnack geredet oder kommt der noch?
Ja, so am Rande. Sei denn, du willst ja noch genauer drauf rumkauen.
Über den Fingersnack.
Ja.
Das fand ich schon sehr brutal. Also als Kind hat mich das schon, also das war richtig. Okay, gut, ja.
Tut mir wirklich leid, Miriam, aber das ist, also ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, nur die drei älteren Herren, die mit dir podcasten, waren halt einfach schon, die waren halt nicht mehr jung, die waren damals schon steinalt, als sie es gesehen haben. Und aber ich kann es nachvollziehen, wenn du halt jünger bist, dann ist das bestimmt schon hart. Vor allem, ja, weil es ja auch so nebensächlich passiert, ne? Also es ist jetzt keine Folterszene wie bei Hostel, also Gollum schnallt Frodo durch einen Stuhl und beißt ihm dann den Finger ab. Aber es ist schon hart.
Aber wie oft werden denn Finger in Fantasy-Filmen abgebissen? Habt ihr da eine Statistik? Ich denke, in sehr wenigen.
Also, ich war letztens in Aachen und in Aachen gibt es den Aachener Dom, da wo Karl der Große irgendwie gekrönt worden. Und da gibt es auch die Geschichte, dass am Tor des Aachener Doms, dass man da den Finger rein, dass der Teufel seinen Finger da reingesteckt hat und dann hat die Tür dem Finger irgendwie abgebissen oder so. Also auch da kann man sagen, das hat wahrscheinlich auch irgendwie Rückbezüge auf unsere Historie. Ja.
Wir liefern hier richtiges Bildungsmaterial.
Außerdem, außerdem, ich meine, bei Star Wars verliert gefühlt alle 3 Minuten jemanden ab. Ne?
Aber nicht den
da
Finger.
Da ist Frodo mit dem Finger noch gut
geworden. Finger, genau.
Ja.
Okay.
Ich meine, ja, aber so ein Hobbit ist ja auch viel kleiner. Ne? Stehst du? Also, das ist ja dann, also.
Ein kleiner Fingersnack, Fingerfood. Genau. Wurde da erfunden. Ja.
Genau, Fingerfood. Jetzt weiß ich auch, was Frodo bei den grauen Antworten macht. Er hat so einen kleinen Fingerfutzen-Gestand.
So, okay.
Ich habe das Gefühl, wir schweifen ab.
Ja, genau. Also nach dem kleinen Leckerbissen jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt sind wir bei den Enden der Enden angekommen. Das ist tatsächlich etwas, was ich zumindest immer gelesen habe, was ich nicht so empfinde. Aber das wird oft kritisiert, dass die Rückkehr des Königs quasi nicht weiß, wo der Absprung sein soll und quasi alles möchte, alles abschließen möchte und von Endszene zu Endszene wandert. Wie geht's euch
dabei? Das ist doch richtig. Also ich bin der Meinung, das ist absolut das, was diese fantastische Filmreihe verdient hat. Alles andere, das wäre ein Frevel gewesen. Also das ist gut so.
Ja. Da kann ich mich Miriam komplett anschließen. Fertig. Also ich weiß noch, als ich im Kino saß, ja, nach gefühlt 11,5 Stunden. Ich wollte nicht, dass es endet. Und ich fand, dass diese Figuren auch diese Abschiede verdient haben. Was sie alles durchgemacht haben, die lange Reise, die sie alle unternommen haben, das wäre total falsch gewesen, meiner Ansicht nach, wenn es dann hieß so, ja gut, dann tschüss, ne?
Zumal ich habe selber das Gefühl, wenn man da Kritiker hört, die dann sagen, ja, da sind viel zu viele Enden. So lang geht das jetzt auch alles nicht, ne?
Hey, ganz ehrlich, einer der größten Kritiker an dem Ende soll Stephen King gewesen sein, wo ich sage, ja, Stephen, der macht's halt besser.
Obwohl ich riesiger King-Fan bin, wir erinnern uns mal über seine Meinung über Shining und dann, ne?
Ja.
Wissen wir Bescheid.
Ja. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen wie ein gutes Telefonat. Das legst du auch nicht bumm auf, sondern so, nein, leg du jetzt auf, nein, du.
Okay, du bist wirklich ein bisschen jünger als wir, oder? Wenn du so noch Telefonate beendest.
Auf gar keinen Fall, aber das war jetzt nur eine Allegorie.
Nein. Ja. Ich weiß aber genau, was du meinst. Also ich finde auch, ich hätte es als Problem empfunden, wenn du jetzt auch noch Gimli und Legolas und vielleicht noch irgendwie ein bisschen Merry und Pippin und sowas gehabt hättest. Aber am Ende, ja, sie werden gerettet, wir kriegen die Krönung mit, dann sind wir mit den Menschen fertig, wir haben nur noch die Hobbits. Und dann gehen die eben noch zusammen ein Trinken und es wird festgestellt, ja gut, im Auenland juckt sich keiner dafür, was die gemacht haben. Die haben gerade einfach die komplette Welt gerettet, aber das interessiert keinen. Und dann geht's zu den grauen Anfurten und dann kriegt Sam sein Buch geschenkt und das war's. Also ich finde, es ist gar nicht zu viel. Die hätten das weitaus schlimmer machen können, wenn die jedem einzelnen der Gefährten da eben nochmal ein Ende spendiert hätten. Und so finde ich das vollkommen in Ordnung. Und wie Miriam sagt, ganz ehrlich, das hat der Film auch verdient und kann ich nicht sagen. Da gibt's Filme, die sind, weiß Gott, viel, viel schlimmer.
Ja, vor allem die Figuren haben sich das ja auch, wie gesagt, verdient. Das ist eine Belohnung. Und ich merke immer, also doch, ich sag das jetzt einfach, ich habe das Gefühl, dass die Leute, die wirklich an diesem Ende rummerken, sind die, die auch sonst so bei Herr der Ringe die nicht komplett so für sich vereinnahmt haben. Die sagen dann zum Beispiel, boah, die Schlacht ist ganz cool, aber ansonsten so war es okay. Aber Leute, die Herr der Ringe richtig lieben, Leute, die in der langen Herr der Ringe-Nacht war, die lieben dieses Ende oder diese Enden, Punkt. Und natürlich ist es lang, aber es ist halt verdient. Es ist eine, wie ich schon sagte, eine Belohnung und ja. Leute, wer Herr der Ringe wirklich mag, wer es liebt, der kann mir nicht erzählen, dass er das Ende nicht mochte oder von mir auch die Enden. Das ist einfach großartig, das Wiedersehen mit den Hobbits oder wenn dann klar wird, dass Frodo halt geht, dass er halt wirklich diese Welt verlässt. Ah, es ist, Thomas, sag irgendwas Schlaues gerade, ich kann nicht mehr.
Ja, vor allen Dingen sehen wir ja auch nochmal Bilbo wieder, ne? Also das, ihr habt alles ja, schon gesagt. Bilbo, ja, ne? Also ja. Das muss auch sein. Also ich hätte es total schade gefunden, wenn jetzt die Adler weggeflogen wären und dann Ende. Dann wäre ich mir auch irgendwie verarscht vorgekommen, so, so hä? Was? So, ne? Und
ja, ich war im Sommer, war ich für 2 Tage bei lieben Thomas. Der hat mich zum Bahnhof gebracht, hat er gesagt, tschüss. Das war auch unbefriedigend.
Ja, genau. Ja. Wahrscheinlich hätte ich nochmal im Zug auftauchen sollen.
Oh ja.
Nee, also genau, also das musste auch einfach tatsächlich so erzählt werden. Und es ist nicht ausufernd erzählt, es ist komprimiert erzählt und es ist so erzählt, dass wir bei Sam enden. Der wichtigsten Figur eigentlich der Reihe, wenn man das mal so runterbricht.
Und er bekommt seine Rose.
Genau, und er bekommt seine Rose und er hat dann auch die Möglichkeit, seine eigene Geschichte noch zu schreiben. Oh Gott, vielleicht sehen wir das ja irgendwann. Und,
bringt die Leute nicht auf dumme Ideen.
Du weißt, Amazon hört uns zu.
Ja, yeah, ich weiß.
Aber das
Telefonstreich.
Das Kind war doch auch sein echtes, oder? Von
Ja. Ach, das war schön, ja. Nee, und auch tatsächlich mit der ganzen, mit dem Licht, mit den Farben und wie sie mit der Musik auch nochmal umgehen am Ende. Du hast dann befriedigendes Gefühl dann, ja.
Ich muss ja sagen, ich finde ja die Herr der Ringe-Songs ganz toll. Mein Liebling ist von Emiliani Torini der Gollum-Song. Das ist Endsong aus Teil 2. Aber auch Annie Lennox Into the West ist halt so gut. Und vor allem, du hast ja keinen, in Anführungszeichen, so einen klassischen Abspann wie bei den Vorgängern. Du hast ja wirklich nochmal so richtig Grafiken. Da gibt's dann Zeichnungen von Frodo, wenn da Elijah Wood steht. Das ist so toll und wir saßen halt wirklich in diesem Kino damals, wie gesagt, es war glaube ich mittlerweile 3:30, 4 nachts und trotzdem, wir sind bis zum Schluss geblieben und nicht, weil wir irgendwie dachten so, oh, vielleicht kommt noch was nach dem Abspann, nein, weil wir es einfach genossen haben, weil wir einfach jedes Partikel noch haben wollten von diesem Film und wenn es halt nur der Abspann war, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja, macht man ja nur noch einen Marvel-Film, wenn man muss.
Mittelerde forever.
Okay. Ihr Lieben, wir haben den dritten Teil besprochen. Und wir machen es jetzt.
Aktuell sieht es doch danach aus, dass meine Aufnahme funktioniert.
Sehr gut. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ach, übrigens, ich wollte euch sagen, ist das richtig, dass es bei mir noch auf 20 Minuten steht und nicht mehr weiterläuft? Oh
Gott. Und wir machen es jetzt tatsächlich, wie wir gerade besprochen haben, bei der Rückkehr des Königs. Wir machen jetzt nicht einfach Schluss, sondern wir reden einfach weiter. Yeah! Denn ich habe noch ein paar Fragen an euch, die vielleicht auch so ein bisschen jetzt abseits sind, aber glaube ich doch interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich würde mal gerne anfangen mit abseits von Herr der Ringe in diesem Universum quasi, also nicht diesen 3 Büchern, sondern diesem Universum, was ja mittlerweile durchaus auch ein bisschen ausgebaut ist. Was habt ihr denn da noch so konsumiert und wie weit seid ihr denn da eigentlich drin?
Hast du?
Ja, also ich habe tatsächlich den Hobbit natürlich noch gelesen. Ich hatte mal von einem Freund dieses Silmarillion ausgeliehen und nach 20 Seiten für mich gemerkt so, nein, das lassen wir mal. Das interessiert mich nicht so sehr. Ich habe auch die ganzen Anhänge bei Herr der Ringe nicht mehr gelesen. Das war mir dann auch egal. Als die Filme rauskamen, gab es von Electronic Arts diese Videospiele. Die waren auch für Filmumsetzung echt nicht verkehrt. Da habe ich mit Freunden mich durchaus mal so durch Mittelerde geschlachtet. Es gibt ja auch diese Strategiespiele, die wohl ganz gut sein sollen, aber die habe ich nie gespielt. Und ansonsten war es das, was so Herr der Ringe angeht. Ich hatte mal ein Herr der Ringe Poster. Und das war's.
Ich habe eine Herr der Ringe Kuscheldecke.
Ja, Miriam, ich wollte dich auch gerade rannehmen. Jetzt
im Übrigen, stopp mal, Thema Kuscheldecke. Wir müssen Kuscheldeckengate aufklären. Thomas. Wir haben vor einem Jahr darüber gesprochen, dass du mir eine Kuscheldecke zum Geburtstag schenken wolltest.
Oh, die sind in der Post verloren gegangen, glaube ich.
Sie ist bisher immer noch nicht hier. Ich muss hier mit einer ganz simplen und einfachen anthrazitfarbenen Kuscheldecke irgendwie klarkommen.
Das geht gar nicht, nee, okay.
Thomas, weißt du, ich bin nicht böse. Ich bin mehr enttäuscht.
Nee, also ganz ehrlich, Kühle, du solltest böse sein. Ich höre das gerade und ich bin fassungslos, dass du deine Kuscheldecke nicht. Also, Thomas, was bist du für. Also, Mensch ist das ja gar nicht mehr. Was bist du für eine Bestie? Die arme Kühle. Es ist kalt.
Naja, das kann ich erst verschenken, tatsächlich, wenn der Podcast abgeschlossen ist. Und das ist er halt noch nicht.
Okay, wir werden dich daran erinnern. Wir lesen es ja in den Hobbit.
Natürlich. Ihr könnt euch auch noch daran erinnern, dass Thomas der Miriam das Kochbuch versprochen hat.
Tatsächlich.
Oh, stimmt. Mir ja eine PlayStation 5.
Aber dass du die beiden Podcasts nochmal gehört hast vor Feldhügel, das ist echt, ist ein Problem. Okay. Ja.
Aber Miriam, erzähl weiter. Du hast eine Kuscheldecke von Herr der Ringe.
Ja, aber tatsächlich, da hört es dann auch fast auf. Also ich habe den Hobbit gelesen. Ich habe das Buch hier. Ich habe eine sehr schöne Edition von Herr der Ringe in so einem roten Leinenband, habe ich aber tatsächlich nur mal angefangen und ich wurde nicht so warm mit dem Schreibstil, aber irgendwann wird das nochmal durchgeprügelt.
Ja.
Die Videospiele habe ich nie gespielt. Dann natürlich habe ich Der Hobbit gesehen, die Serie jetzt geschaut. Und dieses Beren und Lúthien, das steht noch auf meiner Liste, aber das habe ich auch noch nicht gelesen. Ja, nee, sonst sieht's bei Fanartikeln ein bisschen mau aus bei mir.
Kühne?
Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich habe ein paar Bücher noch gelesen, den Hobbit natürlich gelesen, die Filme gesehen. Ich habe noch Geschichten aus Mittelerde gelesen und die Kinder Huriens. Aber ich habe es ja auch schon in anderen Podcasts gesagt, ich komme mit dem Schreibstil der Bücher auch nicht wirklich so klar. Was dann eben auch dazu geführt hat, dass ich ich finde tatsächlich, Der Hobbit ist das Buch, was am einfachsten zu konsumieren ist.
Ja.
Auch die anderen Bücher, die ich dann eben von Tolkien noch gelesen habe, fand ich relativ schwer zu konsumieren und habe dann auch irgendwann aufgehört und das Interesse daran verloren. Und ich bin auch ganz ehrlich, so gerne ich die Filme habe und wie gesagt, Herr der Ringe als Gesamtwerk ist in meinen Top 3 meiner Lieblingsfilme, Stand jetzt. Aber ich würde mich, glaube ich, nicht nochmal in die Bücher wagen. Also ich würde mir lieber zweimal im Jahr den Film nochmal angucken, als jetzt noch einmal in die Bücher zu gehen. Ja, und Merch-mäßig, damals hatte ich ein paar Poster, ich hatte ein paar Figuren davon. Mein Cousin hatte mir damals so zwei Bilder gemalt, einmal von dem Hexenkönig von Angmar auf dem Fellbeast und einmal das Aufeinandertreffen Gandalf gegen den Balrog, die der selber dann mal gemalt hat und sowas. Aber ich habe keine Kuscheldecke, ich wollte es nur nochmal anmerken. Ja, und Videospiele ist eh nicht so mein Metier. Ich glaube, ich habe irgendwann mal Schlacht um Mittelerde angespielt auf dem Rechner, aber war auch nix. Ich finde selber eigentlich erstaunlich, dass ich als so großer Fan der Filme tatsächlich sehr, sehr wenig Merch habe und wenig drumherum habe, muss ich schon zugeben.
Ja, also was das Buch angeht oder die Bücher angeht, kann ich voll unterschreiben. Ich habe es, glaube ich, schon im ersten Podcast erzählt. Ich habe die angefangen, nachdem ich den ersten Teil gesehen habe. Und ich weiß, der Kühne ist auch großer Stephen King-Fan, aber der schreibt auch nicht so, dass ich es gerne lese. Und bei Tolkien ist es fast genauso. Also ich musste mich da wirklich reinkämpfen. Irgendwann ging es dann, aber das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, dass ich sage, okay, ich lese jetzt nochmal Herr der Ringe. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum meine Bücher immer noch bei meiner Mutter in der Bibliothek stehen und nicht bei mir.
Bei mir ist das ähnlich tatsächlich. Was so die Filme betrifft, habe ich ja immer gesagt, Herr der Ringe läuft einmal im Jahr, immer zu Weihnachten. Das ist so die Zeit, wo ich auch mal runterkomme und abschalten kann und mich tatsächlich dann mehr darauf konzentriere. Das ist immer sehr schön und dann kann ich dann auch in Ruhe meine Pippi in die Augen bekommen. Ansonsten Hobbit versuche ich zu ignorieren. Mein Sohn guckt die gerne und feiert das dann auch, wenn da den Orks die Köpfe abgesäbelt werden im dritten. Es geht nur im Extended. Wir haben letztens den Nicht-Extended geguckt auf Netflix oder so. Und da hat er sich dann beschwert. Das fand ich ganz lustig.
Wie alt ist er denn so nochmal?
8.
Okay, gut. Nee, ich wollte nur nochmal fragen.
Auf jeden Fall. Die Serie, haben wir vorhin auch drüber gesprochen. Was mir noch fehlt, ist der Animationsfilm. Den wollte ich immer mal gucken, weil ich glaube, der ist durchaus interessant. Und das kommt,
oh mein
ja,
Gott, da gibt's so ein Lied. Oh Gott, kennt ihr das?
Nein.
Oh Gott, da gibt's so... Okay.
Hoffentlich meinst du nicht Wildberry Lillet oder sowas, was jetzt da die Kiddies heute zu hören? Ich weiß nicht.
Hä? Nee, von dem animierten
so.
Herr der Ringe-Film.
Ich kenne einen Song mit Leonard Nimoy, wo er über Bilbo Baggins singt.
Ja, ja.
Das könnt ihr euch auf YouTube mal angucken, das ist großartig tatsächlich.
Also dieser Animationsfilm von Ralph Baskin, dem Erfinder von Twisted Cats, der ist halt visuell unglaublich interessant, aber der ist nicht gut, wenn man halt weiß, worum es dann geht.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Was ich ganz interessant finde, ich glaube 2024 kommt doch dieser
nächstes Jahr, glaube ich, sogar schon, oder?
müsste ich nochmal gucken. Aber es kommt ja von Warner, die ja auch Rechte noch haben. Das haben wir nicht vergessen. Die haben ja irgendwie Kinorechte davon. Mhm. Dieses War of the Rohirrim, genau. Dieser Animationsfilm. Da bin ich mal gespannt.
Genau, ansonsten.
Ich guck gerade mal nach. War of the Rohirrim. Der kommt am 11. April 2024.
Auf jeden Fall, das Lied, was ich meinte, ist von diesem Film, der ist von 1980, diesem animierten.
Hm? Ja, genau.
Und der heißt, also das Lied heißt Where There's a Whip, There's a Way. Also wo ein,
Peitsche ist auch ein Weg.
Mhm. Ja, und das ist super, super witzig. Also müsst ihr euch gleich mal anschauen. Okay. Und ein richtiger Ohrwurm, habe ich neulich auf der Arbeit gehört.
Ich bin mal gespannt. Genau, ansonsten sind ja dieses Jahr die Rechte weitergegangen an die Embracer Group, wo ich so ein bisschen Hoffnung tatsächlich habe, weil die es ganz gut können, ihre Projekte auf jeweilige Studios zu verteilen, die zumindest halbwegs und tatsächlich meistens sehr gut Ahnung haben von dem, was sie so machen wollen und erzählen wollen. Mhm. Das kann natürlich auch ins Auge gehen, wenn wir dann ständig irgendwie einen Aragorn, einen Gandalf-Film und noch 20.000 Spin-offs bekommen. Aber das wird die Zeit zeigen. Da gibt es jetzt Möglichkeiten, auch noch andere Serien, andere Spin-offs, andere Sachen zu erzählen. Und zwar innerhalb dieser Lore tatsächlich auch, die wir kennen. Das Gleiche betrifft natürlich Spiele, weil ich habe Schlacht um Mittelerde, vor allen Dingen den zweiten, sehr geliebt. Mhm. Den kriegst du heute nicht mehr. Zumindest nicht mehr so lauffähig an meisten Stellen. Und ich vergesse mal den Namen, aber da, wo du quasi auch das nachspielst und die Orks killst und dieses Nemesis-System hast, du weißt, was ich meine.
Mordor Schatten
und die Fortsetzung davon, die habe ich sehr gefeiert, muss ich gestehen. Ich fand die gut, die hatten Schwächen, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Aber da würde ich gerne mehr haben, auch was so Spiele in diesem Bereich betrifft. Und ansonsten an Merchandise gibt es hier eine Kuscheldecke.
Sag mal!
ein paar Herr der Ringe-Figuren.
Ach, ist so das die, wo der Name Kühne eingesteckt ist, die ich letztens zum Schlafen benutzt habe bei euch?
Regal stehen und tatsächlich auch ein Kochbuch. Nee, das gibt es nur von Harry Potter, tatsächlich Herr der Ringe-Kochbuch haben wir nicht. Bin ich zumindest der Meinung, glaube ich.
Heute lecker Frodo-Finger. Nussbrich und lecker.
Genau, aber es gibt hier an manchen Stellen noch Poster und auf jeden Fall gibt es hier drei Herr-der-Ringe-Fans in der Familie und das bedeutet natürlich, dass es immer auch irgendwo Thema ist. Das gefällt mir auch, muss ich gestehen.
Okay, ich hätte mal eine Frage auch noch an euch. Ich werde einfach mal einen Begriff sagen und ich mal gucken, wie er reagiert. Remake.
Ist mir das
Nein.
kann ich direkt beantworten? Jetzt habe ich zwar gerade schon geredet, ganz viel, aber ich mache es ganz kurz. Mhm. Wird es irgendwann geben? Bin ich fest überzeugt davon. Ja. Aber das wird in so große Fußstapfen treten, dass es nur scheitern kann.
Also es kommt halt deswegen, weil Warner ist ja fusioniert mit Discovery und es gibt ja auch dieses Gerücht, dass der Chef von Warner, dieser David Zaslav, alles vorbereitet, damit Universal die Firma kaufen kann, aber sie haben ja noch Rechte und haben ja schon gesagt, wir wollen jetzt wieder mit Superman machen, wir wollen auch wieder was mit Harry Potter machen, die fantastischen Tierwesen sind ja relativ, also nicht gefloppt, aber sind nicht so abgeschnitten, wie erhofft oder gewünscht, deswegen ist ja Harry Potter Neuverfilmung auch durchaus im Gespräch, genau wie eine Verfilmung von diesem Theaterstück in The Cursed Child. Mhm. Und auch Herr der Ringe, hat dieser Zaslav gesagt, sollte mal wieder genutzt werden.
Entschuldigungst du?
Nö, das war's.
Ja, also ich bin mittlerweile zwiegespalten, ob ein Remake kommt. Weil du kannst es nur scheißiger machen.
Ja.
Wir haben jetzt mittlerweile eine Serie, die ja auch schon von sowohl von Fans als auch von Kritikern eher gespalten aufgenommen wird. Du hast so viele Geschichten drumherum, die du erzählen könntest. Also jetzt mal wirklich, also das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wer wäre denn so dumm, also wirklich so dumm, dieses Ding in den nächsten 20 Jahren zu remaken? Wenn es zum Beispiel irgendwann die Möglichkeit gäbe, dass du einen sehr, sehr naturgetreuen Animationsfilm draus machen könntest, um vielleicht nochmal die Sachen ganz anders darzustellen oder so. Okay, vielleicht. Aber als klassischen Normal- oder Realfilm, wer würde denn wirklich sagen, ich halte das für eine gute Idee? Weil da kannst du auch das Geld nehmen, zusammenknüllen, in Gulli schmeißen und weggehen. Weil die, wie du schon sagtest, Thomas, die Fußstapfen sind einfach viel zu groß. Und zum jetzigen Stand der Technik und das, der Schauspieler und. Gibt es keinen validen Grund zu sagen, ich mache ein Remake? Weil häufig sind ja auch, oder viele Remakes, die ja kommen, die resultieren ja auch daraus, dass die einer neuen Generation etwas zeigen wollen. Oder wenn du jetzt irgendwelche Genrefilme nimmst, um den zu sagen, ja, die kennt nicht jeder, die gehen so langsam so ein bisschen unter, deswegen remaken wir die. Aber es gibt ja gar keinen Grund bei Herr der Ringe, das zu machen.
Und ich hätte
also
noch
ich mal, glaube nicht, dass irgendein Studio so dämlich wäre, glaube ich.
Und ich hätte noch mal ein Argument, was auch diese Zeitspanne, weil man könnte natürlich argumentieren, in 50 Jahren sieht das anders aus, weil die Technik auch besser ist und dann kann man das anders machen. Aber erinnert euch, wir haben mit Ben-Hur einen Film, der auch 11 Oscars abgeräumt hat und den, wie ich zumindest finde, auch heute noch richtig, richtig gut ist. Man kann auch durchaus einiges kritisieren, auch einiges historisch nochmal anmerken und sonstiges. Und wir hatten das Remake. Könnt ihr euch an das Remake erinnern?
Naja, aber wobei man sagen muss, es gibt ja, eigentlich ist der 11 Oscar Ben-Hur schon ein Remake.
Ja, klar. Ne? Aber ist ja Herr der Ringe jetzt auch. So.
Ja. Ja, stopp mal. Also wie gesagt, wenn wir uns an einem Punkt befinden, wo Herr der Ringe keine Relevanz mehr hat, ist es durchaus möglich, dass für die kommende Generation irgendwas mit asiatischen K-Pop-Leuten da gedreht wird. Oder so. Ey, sollen sie dann machen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt jemand so dumm wäre. Also zumindest nicht in den nächsten Jahren, solange diese Filme eben noch das Standing haben, was sie eben gerade da haben.
Aber was ich damit sagen wollte, ist, selbst wenn du dein Geld in die Hand nimmst in 50 Jahren und tatsächlich ein Remake machst, die Fußstapfen sind dann trotzdem riesig.
Ja.
Um das zu erfüllen. Und selbst dann würde wahrscheinlich das Original einfach Bestand haben. So, das
wahrscheinlich
wollte ich
sind
sagen.
Dann auch die Leute tot, die daran gearbeitet haben. Also, dass man nicht sagen könnte, man holt die nochmal mit ins Boot oder so.
Ich meine, bei Ben-Hur, wann kam der Alte nochmal raus? In den 60ern? Ende der 60er?
Ende der 50er.
Ende der 50er sogar. Da macht es ja nach gut 70 Jahren, okay, sie haben es probiert, die sind gescheitert. Aber nach gut 70 Jahren will ich sagen, Ben-Hur ist ein Meisterwerk, keine Frage. Ne? Darüber müssen wir nicht reden. Aber nach gut 70 Jahren kann ich es ja verstehen, dass man dann eventuell sagt, ja komm, wir probieren es mal. Mhm. Aber
nee, so schnell wird das ja auch nicht passieren, glaube ich. Das wird eher um Spin-offs sich drehen. Ja,
ja, das glaube ich auch.
Übrigens, was ich vergessen hatte bei so Gedöns, was ich so gucke und sonstiges. Es gibt auf YouTube den Kanal The Nerd of the Rings. Hier mal eine große Empfehlung dafür. Weil da kann man sich so ein bisschen in die Lore reingucken. Das ist grafisch hübsch untermalt und tatsächlich auch gut eingesprochen. Und da gibt's unter anderem das erste Zeitalter, was besprochen wird. Wenn ihr euch das anguckt, da gibt's richtig viel Kopfkino und das ist so gigantisch und episch, dass ihr danach das Gefühl habt, ihr habt tatsächlich einen Film geguckt darüber. Das ist sehr spannend. Das nur nochmal am Rande. So.
Das klingt gut. Vielleicht kann man das für unsere Zuhörer verlinken in den Shownotes. Nennt man das so?
Ja.
Ja, vielleicht aber auch nicht.
Wir wollen nicht zu viel versprechen.
Gut. Amazon-Serie hatten wir damals drüber gesprochen, was wir davon erwarten. Jetzt ist sie gelaufen. Ich glaube, wir haben auch genug darüber geredet. Ich hätte noch eine spannende Frage an euch, bevor wir vielleicht nochmal zu was Interessantem kommen und dann vielleicht aber auch den Abschluss finden. wie hat euch Herr der Ringe vielleicht beeinflusst?
Ich glaube, für mich hat er das Blick oder den Blick aufs Kino einfach nochmal grundsätzlich verändert. Ich meine, Ende der 90er, Anfang der 2000er gab es natürlich schon das klassische Blockbuster-Kino, was ich damals auch sehr gerne auch zelebriert habe. Aber wenn du eben mit 15 in so einem Ding drin bist und dir ist mit 15 eigentlich bewusst, okay, du bist jetzt gerade live dabei, wie Filmgeschichte geschrieben wird, ich glaube, das verändert deinen Blick aufs Kino und das ist auch das, was ich heutzutage bemängel. Ich will gar nicht sagen, dass nur noch schlechte Filme gedreht werden, aber aus jedem Film, wo du rausgehst, sagst du im Nachhinein so, oh ja, das war ganz gut, aber irgendwie fehlte mir dieser Impact oder der vermeintliche Impact, der kommen könnte. Und bei Herr der Ringe war mir direkt klar, alleine schon bei Die Gefährten, okay, ich habe hier gerade was ganz, ganz, ganz Großes gesehen. Und ich glaube, das war vielleicht sogar mit einem Moment, was mich nicht Vorher habe ich auch schon diverse Filme konsumiert, aber ich glaube, das hat meinen Blick darauf nochmal gänzlich anders verändert, so dass du ein bisschen mehr auf Musik achtest, auf Schauspiel, auf Effekte und eben nicht nur dieses bloße, ja, da hat einer eine Knarre, da erschießt einer Leute, ja, finde ich gut. Also ich glaube, es hat mich zu einem Menschen gemacht, der sich mehr mit dem Medium Film beschäftigen möchte.
Miriam?
Ja, also für mich war das halt die große Ära so von Fantasy-Filmen, die damit nicht geendet hat, auch nicht wirklich begonnen hat, aber also es war auf jeden Fall ein Höhepunkt. Also wir hatten danach noch Harry Potter, was in die Fantasy-Richtung ging. Ich will es nicht vergleichen, aber Herr der Ringe war schon wirklich, also es hat mich als Kind sehr geprägt, vor allem meine Fantasie, wie ich gesagt habe. Ich habe dann danach mit Playmobil das nachgespielt und
was ich ja sehr süß finde.
Ja, das war so cool. also wirklich, was auch Kühne meinte, das hat man selten, dass man dann mittlerweile heutzutage so einen Film sieht und oder eine Filmreihe und danach so geflasht und begeistert ist. Ich glaube, das letzte Mal war bei mir vielleicht bei Dune, weil ich den im Kino gesehen habe und der war auch so mit tollen Bildern und so phänomenal. Aber ja, Herr der Ringe sucht seinesgleichen.
Wo du es gerade sagst, ich finde es ganz spannend, vielleicht schon mal einen kleinen Spoiler auf nächstes Jahr. Ich werde nächstes Jahr mit jemandem in den Movie-Wörtern sprechen, die noch nie Herr der Ringe gesehen hat.
Krass.
Und da bin ich mal wirklich gespannt, wie das jetzt tatsächlich heute auf einen wirkt, weil ich glaube, das hat man auch in unseren Gesprächen mitbekommen. Wir haben da natürlich schon eine gewisse Verklärtheit. Ne? Also wir sind alle Riesenfans und wir haben niemand von uns ist irgendwie Kritiker an diesem Film. Und da bin ich mal ganz gespannt drauf. Aber Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Nee, das war's von meiner Seite.
Okay. Stu?
Das war so Kinomagie, so das erste Mal, dass ich so eine Magie im Kino wirklich hatte. Ich bin davor schon oft und gerne ins Kino gegangen, aber da stimmte irgendwie alles. Da waren so viele Faktoren, die damit eingespielt haben. Und natürlich ganz voll mit dabei, dass die Filme großartig sind. Dann aber auch, dass es halt immer dieselben Leute waren, mit denen ich den geguckt habe, dass es immer so ein Happening war. Es war so, ja, so der Einstieg in die Weihnachtszeit, es war klar Herr der Ringe und dann zwei Tage später ist halt Weihnachten, was dann, ja okay, aber Herr der Ringe war cool. Ganz viele Sachen spielen ja eine sehr zentrale Rolle. Es ist schon, das vielleicht hat einem Herr der Ringe auch ein bisschen versaut, weil man danach natürlich immer dieses Gefühl nochmal haben wollte und es kam aber irgendwie nicht so richtig. Klar, es gab viele gute Filme, aber so dieses eine Gefühl, was man beim Herr der Ringe hatte, das hat sich dann nicht so eingestellt. Zumindest bei mir war es so. Aber letztlich ist es auch ein Rückblick so auf eine vielleicht nostalgisch verklärte Zeit, weil es immer so rückblickend ist, das war damals so schön und es war wahrscheinlich nicht alles schön. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, hat mir meine Mutter letztes Mal erzählt, beim ersten Herr der Ringe war ich eigentlich ziemlich krank, hatte wohl Fieber und so, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, es ist, er hat so eine schöne Erinnerung. Also ich weiß noch, das hat ein Kumpel mal erzählt, das fand ich sehr schön. Der meinte, als er Star Wars gesehen hat, also die Urtrilogie, hat er sich immer gesagt, wenn ich mal Kinder habe und sie sind alt genug, dann will ich mit denen halt so ein Wochenende lang nur Star Wars gucken und denen diese Filme zeigen. Und der hat dann nach Herr der Ringe gesagt, weißt du was, ich glaube, ich mach's mit Herr der Ringe. Er hat bis heute keine Kinder, aber ja.
Okay. Ja, danke euch. Ich glaube, bei mir ist es ähnlich. Also vor allen Dingen auch den Blick nochmal cineastischer Natur. Also da mehr auf Film, Filmkunst zu legen, ist danach nochmal stärker geworden einfach. Und ansonsten hatte ich ja schon öfter gesagt, jetzt ist es bei mir einfach einmal im Jahr so ein gefühltes filmisches Nachhausekommen. Und das mag ich. Und das gibt mir auch nochmal innerlich Ruhe und Kraft. Das klingt zwar ein bisschen albern, Aber mir hilft das tatsächlich, so eine Konstante zu haben, wo ich dann immer zurückkehren kann. Leider will mein Sohn ständig 3- oder 4-mal im Jahr Herr der Ringe gucken. Und das machen die dann auch. Und dann meide ich eigentlich immer tunlichst das Wohnzimmer, weil ich das too much finde. Wenn ich das so viel mache, dann würde dieser Zauber davon verloren gehen. Und den würde ich gerne behalten. Das hat was.
Ey, aber ich kann dich da voll nachvollziehen. Also ich rede zwar hier von Filmmagie, aber ich finde, man darf es auch nicht übertreiben. Also dieses Inflationäre. Mhm. Also ich glaube, so, du hast halt so verloren, sobald du es irgendwie anguckst und aber nicht mehr, du es guckst. Nee, du konsumierst es nur noch, aber du guckst es nicht mehr richtig.
Genau.
Und das ist auch eine Sache, deswegen ist es mir auch immer relativ egal, wenn irgendwie Leute sagen, oh, heute kommt Herr der Ringe im Fernsehen oder ich gucke mir heute Abend Herr der Ringe auf DVD an, weil muss ich nicht haben. Also wie gesagt, ich bin hinterher, die Extended-Fassung mal im Kino zu gucken, das fehlt mir noch. Da wäre ich wieder Feuer und Flamme, aber nur weil jetzt Herr der Ringe im Fernsehen läuft, weil ganz ehrlich, im Fernsehen Herr der Ringe geschrungen ist. Ja.
Ich habe jetzt noch den schönen Vorteil, ich werde jetzt zur Weihnachtszeit mit meiner Freundin Herr der Ringe gucken, die das mal auf einem sehr kleinen Fernseher gesehen hat und noch nie die Extended-Fassung. Und ich bin mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, jetzt die Filme dann eben in der Vorweihnachtszeit dann nochmal zu konsumieren. Und na gut, da wird sie natürlich auch entscheiden, ob sie die Frau fürs Leben sein wird oder nicht. Ne? Oh, wenn sie irgendwann sagt, das ist mir alles zu lang, dann war es das auch. Grüße gehen raus.
Aber das kann ich nachvollziehen. Meine Frau hatte vorher nie Star Wars geguckt und hatte mir immer ständig gesagt, so ja, Science Fiction
ist
Star
Wars. Du hast sie versaut.
Ach, Star Wars ist doch kacke und doof. Genau, du kennst es ja mittlerweile. Ich sei selber mittlerweile ein riesen Star Wars Nerd, was das betrifft. Also alles gut.
Nein, also sie kennt dich schon, aber sie kennt eben die Extended-Fassung, glaube ich, noch nicht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und ich habe auf jeden Fall wieder Bock.
Okay, wollt ihr noch ganz kurz über die Stars von Herr der Ringe reden und was die heute machen?
Können wir gerne machen.
Ja, ich war zum Beispiel sehr froh, dass ich diesen, hoffentlich spreche ich ihn richtig aus, Sean Astin, dass er bei Stranger Things eine Rolle gespielt hat und dann auch wieder so eine herzliche Rolle. Also irgendwie hat er die für sich gepachtet. Sonst weiß ich aber tatsächlich nicht, ob er noch irgendwo anders mitgespielt hat. Da bin ich nicht so hinterher.
Er wird bei die Goonies 2 dabei sein. Das finde ich ziemlich witzig, muss ich gestehen.
Aber die Goonies 2 ist doch jetzt auch schon seit 30 Jahren im Gespräch.
Ja, das wird wahrscheinlich auch noch ewig dauern, wenn da überhaupt irgendwas kommt. Ich fand aber immer, ja.
Vertue ich mich jetzt? Oder haben das viele des, ich sag mal, des Hauptcastes gar nicht so sehr geschafft, wie ich es damals eigentlich gedacht hätte?
Ach nö, also natürlich, da ist jetzt keiner dabei, der eine Karriere hat wie, was weiß ich, Brad Pitt oder so, ja, das ist klar. Aber Elijah Wood hat viel gedreht, der hat auch wirklich
sich viele ganz kleine viel Sachen ausprobiert. Gedreht,
und vor allem hat er ja auch seine eigene Filmfirma Spectre Vision. Richtig, die haben ja auch so im Independent-Bereich, der hat Mandy, hat er realisiert zum Beispiel, oder A Girl Walks Home Alone at Night. Ich glaube tatsächlich, dass die alle sich nicht beschweren können, dass sie keine Arbeit haben. Die tauchen nicht so häufig auf. Also gerade der, ich wechsle mal Marion Pippin, der singt.
Billy Boyd?
Dankeschön, Billy Boyd. Der ist nicht so häufig zu sehen, aber die anderen.
Aber der ist, also Billy Boyd ist immer bei diesen Herr der Ringe Hobbit-Sachen dabei als Star und singt dann immer mal ein Lied. Also ich habe den schon live gesehen, da war hier so eine
Veranstaltung. Da kannst du halt sehen, dass der wahrscheinlich schon allen die wenigsten Jobangebote hat, ne? Also aber letztlich wird da keiner im Hungertuch nagen. Viggo Mortensen hat eine total interessante Karriere hingelegt. Ian McKellen, wahrscheinlich die größte von allen, ne? Muss man auch mal sagen.
Ja. Oder jetzt
Andy
mittlerweile.
Andy Serkis ist auch noch dabei.
Ja, genau.
Andy Serkis und Carl Urban.
Ja, also ich ganz ehrlich, ich glaube, dass sich da keiner wirklich beschweren kann.
Ja, und wir hatten ja auch einen gemischten Cast, ne? Also ich meine mit John Rhys-Davies zum Beispiel als Gimli, da waren ja auch schon welche dabei, die schon mittendrin in ihrer Karriere waren. Ne?
Was?
So, also.
Ich realisiere gerade, dass Carl Urban, der von The Boys,
ja, da, ja. Wow, das war sein Kinodurchbruch damals.
Nein,
das wissen
man,
viele.
In Blond erkennt man den ja gar nicht.
Ja, bestimmt.
Ach du, oh was?
Bei Viggo Mortensen war ich immer so ein bisschen, weil der hatte ja zwischendurch eigentlich sich verabschiedet von der Schauspielerei. Das fand ich immer richtig schade, aber er ist wieder da, er ist wieder back in business und er hat auch wirklich großartige Filme gemacht und ich glaube, da wird auch noch einiges richtig Gutes kommen. Der Ian Holm beispielsweise ja auch schon ganz, ganz groß, als er Herr
der Ringe... Der ist ja schon verstorben.
Genau, der ist auch schon verstorben, ja. Aber der war ja schon ganz groß, als er Herr der Ringe überhaupt gemacht hat. Ne? Ja.
Liv Tyler macht nichts mehr, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, sie ist mit die Einzige tatsächlich, die so richtig so ein bisschen raus ist.
Wobei man da auch immer gucken muss, ist das einfach, weil sie keine Angebote bekommt oder weil sie einfach genug davon hat, weil die ja, glaube ich, auch aus einer, ist ja die Tochter von Steven Tyler von Aerosmith, kann ja sein, dass sie einfach keinen Bock mehr hat. Wobei, ich glaube, bei The Leftovers war die dabei, oder?
Nee, die war bei The Strangers dabei damals. Und dieser Home Invasion-Film.
Ja, ja, genau, aber ich meine, dass sie auch bei, Ad Astra hat sie mitgespielt. Das ist ja
19. Stimmt.
Ja.
Ich fand es immer sehr, sehr schade für Miranda Otto. Also der hätte ich eine größere Karriere gewünscht irgendwie. Die fand ich immer toll als
die hat bei Sabrina, bei dieser The Chilling Adventures of Sabrina, hat sie die Tante gespielt und in einer richtig guten Rolle.
Richtig
also
gut,
da
aber
war
auch
sie
gut gespielt, ja.
Ja.
Und Orlando Bloom, ich glaube, der hat sich so ein bisschen selbst rausgekickt aus seiner Karriere, wenn ich das richtig gehört habe und gelesen habe, so. Bin aber froh, dass er nächstes Jahr nochmal in der Staffel Carnival Row zu sehen ist. Eine sehr, sehr tolle, unterschätzte Fantasy-Serie auf Amazon. Da kommt nämlich nächstes Jahr die zweite Staffel. Die kann ich sehr empfehlen. Ich hoffe, dass die zweite Staffel einen coolen Abschluss finden wird. Genau, aber ansonsten, ja. Also da kann sich, glaube ich, keiner beschweren. Und Sean Bean stirbt nicht mehr. er hat genug vom Sterben.
Ja, wobei Sean Bean ja wohl jetzt auch einen Shitstorm hatte, ne?
Oh ja. Das stimmt, ja.
Wegen was?
Der hat sich beschwert, als er irgendwie erfahren hat, dass es jetzt so für Serien und Filme, dass Leute eingestellt werden für Sexszenen, damit die Darsteller darauf vorbereitet werden, hat er sich darüber beschwert, das sei keine richtige Schauspielerei, glaube ich. Also ich paraphrasiere ich ja sehr, sehr stark.
Ja, aber ich glaube, das ist so der Tenor, ja.
Ja, und das kam natürlich nicht so gut an.
Gut, aber dann haben wir die Frage auch geklärt. Gibt's noch irgendwas, was jeder von euch sagen möchte zu Herr der Ringe? Ein Abschluss?
Ich würde vielleicht sagen, dass es eine große Freude war, mit euch diesen Podcast zu machen. Es war ganz schön. Es hatte jetzt wirklich was von damals Herr der Ringe, weil wir ein Jahr gewartet haben, bis es weitergeht.
Ja, genau.
Und die Hörer, die sehen das ganz genauso. Diesen Podcast zu hören, ist wie nach Hause kommen.
Kurze Frage. Sollen wir von den alten Podcasts auch eine Extended-Fassung anfertigen? Nee, also es war eine große Freude. Es hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch euren Spaß. Wenn nicht, nicht mein Problem. Würde vorschlagen, dass wir nächstes Jahr vielleicht nicht so ausführlich wie bei Herr der Ringe, aber gerne mal einen Hobbit-Cast machen können.
Ja, doch.
Mit derselben Besetzung.
Können wir machen, ja doch.
Übrigens bekomme ich da meine Mutter dazu, was zum Hobbit zu sagen, weil sie ist großer Bilbo-Fan.
Ja, ja. Wenn jemand Lust hätte, hier mitzumachen, dann soll er sich bei Kommentaren melden, denn die Kollegin Miriam sucht händeringend Leute für einen Narnia-Cast.
Mhm. Ja.
Ich wurde einfach vergessen, dass ich mich gemeldet habe.
Ja, genau. Ja.
Okay, gut. Nee, Miriam, such weiter.
Gut,
ja, ich meine, nur du und Miriam, das will doch keiner hören.
Dann würde ich mich dem einfach anschließen und Danke sagen an die Zuhörer und auch an euch drei tapferen Gefährten. Ich habe wirklich einiges gelernt. Ich habe mitbekommen, wie sehr einfach die drei Filme ineinander geflossen sind in meinem Kopf und in meinen Erinnerungen, auch wenn ich die schon öfters gesehen habe. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir in dieser Runde uns nochmal nach Mittelerde begeben würden.
Ja, ich bedanke mich bei euch eigentlich nochmal einfach darüber beim letzten Mal, also wenn wir das letzte Mal hätten veröffentlicht, hätten, was weiß ich nicht, wenn das letzte Mal geklappt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, es war mir eine Freude, die Filme nochmal zu gucken. Jetzt war es mir aber eine Freude, nochmal wieder daran zurückzudenken und nochmal den ganzen Film in Erinnerung zu rufen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe Bock auf die Weihnachtszeit und ich werde mir definitiv die komplette Trilogie nochmal angucken. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es dann tatsächlich nächstes Jahr dann auch mal ein Hobbit-Cast gibt. Meinetwegen nicht so ausführlich, aber auch gerne so ausführlich, das wäre mir auch vollkommen egal. Bedanke mich auch bei allen Zuhörern, dass ihr euch das jetzt mittlerweile so lange angehört habt. Ich hoffe, es war nicht langweilig und freue mich auf den nächsten Podcast mit euch. Bis dahin, alles Gute.
Okay, dann habe ich die letzten Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von Herr der Ringe haltet, ob ihr das genauso macht, Herr der Ringe jetzt nochmal zur Weihnachtszeit zu gucken und ob ihr euch auf einen Hobbit-Cast von uns freut. Sehr, sehr gerne. Einfach schreiben. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Und Stu würde jetzt sagen, wir sind überall zu finden und auf Social Media ebenfalls. Pusht uns da gerne, weil Stu, warum?
Sonst kommen wir zu euch nach Hause und verprügeln euch.
Ja, okay, ja, wir haben, weil wir es verdient haben. Gut, das war jetzt ein falsches Zitat, aber ist okay. Genau, es war mir eine Freude, mit euch über Herr der Ringe ganz, ganz viel zu reden und auch nochmal nach dem Jahr Pause und nach dem letzten Trauma trotzdem nochmal zu starten und das abzuschließen. Und wir hören uns beim nächsten Podcast. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.